Können wir anfangen?
Ja.
Okay, also begrüße ich euch ganz herzlich. Ich möchte jetzt relativ pünktlich anfangen, weil wir haben jede Menge Folien. Und ich muss auch sagen, je mehr ich mich mit der Sache beschäftigt habe, habe ich das Gefühl gekriegt, dass die Industrie die Sache im Moment relativ ernst nimmt. Also der Vortrag ist über dieses TCPA und die Frage Resistant Disfluid Tile. Es ist wirklich eine Frage, ob wir eine völlig andere Computerwelt erhalten nach dieser Geschichte. Mit mir auf dem Podium ist der Kollege Andreas Bock vom Chaos Computer Club. Er wird im zweiten Teil auch nochmal hier sein und mich unterstützen bei den Fragen, welche Implikationen diese Entwicklung für die GPL-Entwicklung und für unsere allgemeine Programmentwicklung haben wird. Also mein Name ist Rüdiger Weiß, ich bin von CryptoLabs Amsterdam und arbeite seit letztem Mai auch in der Forschungsgruppe von Andy Tannenbaum an der Freien Universität von Amsterdam im Bereich von Betriebssysteme und Computernetzwerke. Übersicht ist zunächst mal eine Einführung, wobei ich hier auch auf umfangreiche andere Literatur verweisen werde. Wir werden uns mal diesen TCPA Trust etwas genauer ansehen, wer diese Spieler in diesem Spiel sind. Da ich von aus Mathematiker bin, werde ich auch mir mal die Kryptographie dort ein bisschen ausführlicher angucken. Netzwerkprobleme, das ist eine Sache, die in den bisherigen Diskussionen sehr vernachlässigt worden ist. Ich werde in weiten Teilen davon ausgehen, dass Microsoft die netteste Firma der Welt ist und die USA der freundlichste Rechtsstaat aller Zeiten und überlegen, wenn die alle fehlerfreie Software produzieren, was das für Implikationen hat. Und dann können wir uns ja überlegen, was, wenn es irgendwie anders kommt und Microsoft nicht die netteste Firma der Welt ist und die US-Regierung nicht die entspannteste Regierung der Welt ist. Und es ist schon in diesem Szenario, wo ich jetzt mal von der Gutheit der Welt ausgehe, relativ interessante rein technische Probleme, rein kryptografische und rein netzwerktechnische Probleme. Der letzte Schwerpunkt ist zum Thema, was bedeutet es für unsere eigene Kultur, TCPA und GPL. Da werden wir auch sehr genau eingehen auf die Möglichkeiten, was es bedeutet, diese Linux-Entwicklung. Ich habe da eine Frage, ein Kollege von HP hat es sich eventuell gemeldet und wollte da mitdiskutieren, ist hier. Können wir dann nach dem Punkt vielleicht dir das Wort geben und dann können wir schauen, wie wir dann damit umgehen. Also du wirst die Möglichkeit haben, auch die Position von HP kurz darzustellen. Ich habe deswegen diesen Bereich in nur wenigen Folien abgehandelt und wir können möglicherweise dann auch die Diskussion mit Andreas Bock, der in dem Bereich Software entwickelt, eingehen und eine abschließende Folie mit den Konsequenzen. Ich möchte in diesem Vortrag wirklich die Literatur ganz nach vorne stellen, weil dieses Trusted Computing ist inzwischen derart umfangreich, dass ich trotz meiner 69 Folien nur einen kleinen Teil eigentlich abreißen kann. Deswegen weise ich auf die ganz ausgezeichnete FAQ von Ross Anderson, den wirklich unterhaltsamen PowerPoint-Vortrag von Lucky Green, erhältlich auch im Netz unter www.cyberpunks.to. Dann möchte ich auf eine ganz ausgezeichnete Chaos-Radiosendung hinweisen von Felix von Leitner, Frank Rieger und Mats von Malotki, Chaos Radio 78, was auch erhältlich ist. Es ist eine wirklich sehr unterhaltsame, aber sehr breite Sendung. Insbesondere hatten die Kollegen 3 Stunden Zeit, was bei uns etwas weniger ist. Und auch mal wieder ein ausdrückliches Dankeschön an den Heise Verlag. Also der Heise Ticker und die CT sind auch in diesem Bereich wirklich eine exzellente Informationsquelle, die ich auch gerne zitiere und auch gerne hier acknowledgen möchte. Um was geht es denn? Ich will mal mit ein paar Zitaten aufreißen. Und Richard Stallman meint, dass diese Art von hinterhältigem Computing eine der größten Bedrohungen unserer Freiheit ist. Gut, Richard Stallman ist, glaube ich, nicht weder für den Friedensnobelpreis noch für irgendwelche Diplomatieschulen vorgeschlagen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass hier zumindest ein ganz neues Spiel angepfiffen wird. Ein Spiel, das einige interessante Konsequenzen hat und überwiegend allerdings Konsequenzen, die einem die Sorgenfalten in die Stirn treiben. Wenn wir bei großen Männern und großen Worten sind, unterhalten wir uns auch über Bill Gates. Also er hat sich erst überlegt, dass es durchaus dafür ist, dass die jungen Leute keine Musik mehr kopieren sollten. Aber dann merkte er, dass E-Mail und Dokuments viel mehr interessant sind. Ich möchte jetzt nicht darüber spekulieren, dass Microsoft sich geärgert hat, dass interne Mails und Memos im Prozess gegen Microsoft verwendet worden sind und ob das ihn motiviert hat, das ist Spekulation, aber da es jetzt gerichtsnotorisch ist, kann man auch als objektiver Beobachter der Szene das mal zu Protokoll geben. Es geht weiter. Wir können also WinWord-Dokumente erzeugen, die nur wenig Zeit lesbar ist. Man kann sich mal überlegen, was es für die Menschheitsgeschichte bedeuten wird, wenn Dokumente auf einmal aufhören zu existieren. Nur weil einige Leute meinen, es ist nicht gut oder der Autor meint, es ist nicht gut und so weiter. Es ist wirklich eine Bedrohung unserer bisherigen Wissensgesellschaft. Aber dazu später mehr. Und das ist auch ein Kollege von Microsoft Networks. Und wer meint, dass das alles hier Verschwörungstheorie relevant ist und so weiter, den muss ich leider auch ein bisschen enttäuschen. Es ist schon in dieser Euler, in der End-User License Agreement geschrieben, dass Microsoft Software von eurem Rechner entfernen kann, neue Software installieren, Sachen löschen kann, wenn ihr den Media Player downloadet, die neue Version. Und da diese End-User-Lizenz irgendwie dieses Klicks weiter und ja, ich glaube euch und ich verkaufe meine Seele, Vertrag ist, hat es lange gedauert, bis die Kollegen Windows-Nutzer auf diese Probleme aufmerksam geworden sind. Und dann kommt immer die gute Nachricht, die heißt immer, wir leben nicht in Amerika und bei uns ist es rechtswidrig, was durchaus zutreffend ist. Viele Lizenzen von Microsoft sind in der EU schlicht und einfach rechtswidrig. Besonders dadaistisch ist immer eine Sache, die ich auch von Felix jetzt mal übernommen hatte. Es ist verboten, mit Frontpage, dem Web-Editor, Microsoft-kritische Seiten zu produzieren. Das ist kein Witz. Ich hoffe immer, dass so Sachen Witz sind, aber es steht da drin. Und das können auch hier Juristen wohl bestätigen, dass damit in Deutschland nicht besonders viel Spaß haben könnte. Das hätte ja horrende Implikationen, wenn die Bleistifthersteller sagen, es darf nichts mehr gegen ihre Firma mit diesem Bleistift geschrieben werden. Also das ist in der EU wohl eher zu belächeln. Allerdings könnte TCPA zu dieser Situation führen, dass rechtswidrige und verbraucherunfreundliche Lizenzen schlicht und einfach technisch durchgesetzt werden. Und wir auch dann die lustige Situation haben, dass wir eigentlich das Recht hätten, diese Lizenz zu umgehen, allerdings die dazu verwendeten Software und so weiter wieder illegal sind. Es ist gut möglich, dass Gerichte entscheiden, dass durch diese TCPA und durch solche rechtswidrigen Lizenzen ein derartiger Angriff in die Grundrechte gemacht ist, dass wir da nicht verurteilt werden können, wenn wir also dann entsprechende Software produzieren. Aber ich habe mit meiner Freizeit eigentlich normalerweise bessere Sachen zu tun, als mich da mit juristischen Spitzfindigkeiten rumzuschlagen. Insbesondere, wenn man irgendwie krimineller, also strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt wird, wenn man seine Grundrechte wahrnehmen will, da habe ich ein tendenziell ungutes Gefühl. Kommen wir zu der Frage, was ist das für ein Draft, der sich da zusammengebildet hat? Es gibt dieses schöne Zitat, AMD had no choice. Das kommt daher, dass die Gründungsväter Intel, Microsoft, HP, Compaq und IBM halt ein Industrietrust gebildet haben und schlicht und einfach dann konkret AMD angesprochen wurde nach dem Motto, wenn unser Windows auch auf den neuen Prozessorsystemen laufbar ist, dann brauchen wir folgende Features. Und damit war also AMD auch in diesem Konsortium. Und jetzt kommen wir an eine kritische Stelle. Normale Industriekonsortien, ist es durchaus kriegbar, wer da mitarbeitet und so weiter. Und das ist bei trustedcomputing.org nicht so ohne weiteres eine Möglichkeit. Und da es juristisch mittelgerechtig ist, möchte ich jetzt einfach mal eine Liste von IT-Firmen präsentieren, die man mal fragen könnte, weil es gibt nicht unbegründete Momente, diese Leute zu erwarten, dass sie da Mitglied sind. Das ist hier mal die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Also die Folien werden dann auch im Netz sein. Also wenn ihr als Kundin euch interessiert, ob eine dieser Firmen da bei TCP mitarbeitet, dann kann man ja die Pressestelle mal fragen, ob sie da mitarbeiten und so weiter, weil in der normalen Öffentlichkeit sind diese Firmen nicht bereit, sich mit TCP zu identifizieren. Es sind also über 170, wenn ich mich nicht verzählt habe bei der Sache. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, wie die rechtliche Lage ist, also, aber diese Liste ist nicht offen zugänglich. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob die Mitglieder sind, aber es gibt hinreichende Vermutungsmomente, dass die es sein könnten. Und wie gesagt, ihr seid alles gute Kunden, gute Staatsbürger, und wenn ihr dann größeres Interesse habt, dann könnt ihr ja diese Firmen mal anfragen, ob das wahr ist und wie sie sich dazu äußern. Das ist euer gutes Recht als junge Bürgerinnen und Bürger. Machen wir eine technische Übersicht. Es gibt dadurch etliche Vorgänge, also die meistzitierten ist das IEEE-Paper über sicheres Booten von 1997. Da die Amerikaner alles patentieren, was nicht schnell genug wegläuft, gibt es natürlich auch ein passendes Patent. Und es gibt dann, also auch von Ross Anderson zitiert, ein Paper von der US Air Force, die also sich mit diesen Techniken beschäftigt. Und man sieht relativ deutlich, dass diese Techniken eben aus diesen militärischen Konzepten kommen und militärischer Denkweise. Und es gibt sicher auch frühere Quellen, aber ich fand dieses Paper von 1972 relativ interessant. Was ist also die Grundidee? Also die Grundidee ist schlicht und einfach, dass ihr nicht mehr Herr im eigenen Haus seid, also in eurem eigenen Rechner, sondern dass es da eine allwissende, nette Instanz gibt, die euch vor schädlichen Einfluss, Spam und so weiter schützt und alles wieder gut wird. Das ist der sogenannte Privilege Access, das ist gültig für die Mitglieder dieses Konsortiums. Es gibt den Unprivileged Access, das seid ihr selber auf eurem eigenen Rechner. Ihr dürft einige Sachen auch tun, aber andere halt nicht. Und es gibt den Unprivileged Access von Applikationen, die also nicht von diesem Konsortium oder wherever offiziell abgestempelt worden sind als unbedenklich. Das Schlimme bei diesen TCPA-Geschichten ist unter anderem die Sache, dass es einfach teilweise aus rein kryptografischer Sicht durchaus nachvollziehbar ist. Also es ist durchaus ein Bestrebnis da, Software auf Sicherheit zu testen. Es ist halt immer nur der Frage, wer macht das? Macht es der Plattformbesitzer? Macht es die Öffentlichkeit? Oder macht es irgendwelche Organisationen, die es gut mit euch meinen? Und ich denke, wir haben in der Geschichte keine größeren Katastrophen erlebt, als in Zeiten, wo es staatliche Organisationen oder Firmen es zu gut mit uns gemeint haben. Und aus diesem Grunde ist allein schon von dieser Grundstruktur, dieser Einteilung der Privilegien klar, dass also dieses Trusted Computing einige grundlegende Probleme mit sich bringt. Oh, sorry. Kommen wir zum Key Management. Es ist interessant, wenn ihr kryptografische Standards analysiert, dann wird man zunächst mal erschreckt von dem Umfang. Also ich glaube, hier sind es also allein die White Paper, also über 200 Zeiten, ein zentrales, und dann muss man noch da gucken und so weiter. Man kommt relativ schnell durch, indem man guckt, in der Realität macht man Follow the Money Idiots, in der Kryptographie Follow the Key Idiots. Also wir schauen einfach, wo die kryptografischen Keys liegen, und wir wissen, wer dann das Spiel bestimmt. Und in der Tat ist da ein Endorsement Key, ein eindeutiger RSA Key, der vom Hersteller erzeugt wird in eurem Gerät. Also ist ein Key von einer fremden Institution in eurem Rechner, der euch vor allem bösen Spam, Viren und so weiter schützt. Dieser Schlüssel wird vom Hersteller unterschrieben, welcher wiederum unterschrieben von einem Master Key. Also das gesamte Funktionieren Großteil des Funktionierens der EDV-Infrastruktur wird zukünftig von einem einzigen Bithaufen abhängen, und das ist natürlich eine Konstruktionssache, die nicht so ganz fröhlich stimmt. Es gibt natürlich, weil auch TCPA ist ja, meint es gut mit uns, auch die Möglichkeit, Privacy Key zusätzlich dort zu speichern, die dann von einer anderen Institution unterschrieben werden müssen. Aber man hat auf jeden Fall einen feindlichen Agenten im Rechner. Einen feindlichen Agenten, schlicht und einfach jemand, der es mit einem gut meint, hat da die Möglichkeit, kryptografisch geschützt mit eurer Hardware zu kommunizieren, ohne dass ihr das entschlüsseln könnt. Das ist einfach die rein kryptografische Situation. Der konkrete Ablauf ist also dieser gute Mensch, der in eurem Rechner sitzt, der checkt, ob das BIOS alles okay ist, der schaut, ob die TCP-Karten ordentlich angemessen worden sind bei dem Trust, von dem Trust evaluiert und zertifiziert worden sind. Dann wird geguckt, ob irgendwas im DMA rumschraubt. Dann guckt man, ob der Kernel brav ist. Und dann geht man zum nächsten Schritt, wo es dann wirklich ein bisschen grauenlich wird. Man guckt, ob irgendwelche gesperrte Applikationen am Werk sind. Zusätzlich wird noch ein sicherer Timer gestartet. Also in dem Chip ist auch ein Timer. Und weil möglicherweise ja das ein arme, kleine, fest verlötete Smartcard ist und man vielleicht aus früheren Vorträgen, die wir hier hatten, auch weiß, dass man mit diesen kleinen armen Smartcards, die also da arm rumliegen, jede Menge Fetzle machen kann und also dann auch möglicherweise den Timer intern angreifen, gibt es zusätzlich einen authentifizierten Online-Time-Server. Ganz schauerlich kommen wir zu dem, es wird eine Approved Hardware List, also das bedeutet nur Hardwarehersteller, also es ist nichts mehr mit Schrauben in der Garage, sondern wenn ihr für TCPA-System Hardware entwickeln wollt, müsst ihr die approven lassen. Da das ja alles gemeinnützige Organisationen sind, wird das alles kostenlos sein. Es gibt eine Serial Revocation List, wo irgendwelche problematischen eine weitere Sperrliste. Und kommen wir, wenn wir bei Sperrlisten sind, gleich zu meiner Lieblingssperrliste. Das ist die Document Revocation List. Und dann wird es jetzt ganz neusprachlich. Das kann natürlich Folgendes passieren, dass irgendwelche große Bruderinnen beschließen, es gibt einen Haufen Sachen im Netz, die also nicht gut für euch sind. Da gibt es zum Beispiel copyright-geschütztes Material wie von der Kirche ob Robotologie, da gibt es eine bekannte Klage. Diese Firma verklagt alle, die ihren Namen aussprechen. Insofern nehmt einfach mal zur Kenntnis. Oder gibt es die Sachen, dass die Deutsche Bahn AG der Meinung ist, dass Publikationen, die sich mit Techniken des Bahntransports befassen, nicht mehr, die kommen dann auf die Revocation-Liste. Aber es geht natürlich weiter. Es gibt dann natürlich dann unangenehme Mitmenschen wie Moslems, Fundamentalisten, die katholische Kirche oder Emma, die dem Kampf der Pornografie den Kampf angesagt haben. Und die Pornografie-Definition ist großartig. Also es geht von unverschleierten Frauen über Misswahlen bis zu einer ganz schönen Sache. 1998 durfte ich ein Paper mitbegutachten von Stanford, eine Wavelet in Proof, damals war ein Wavelet in Pornographic Elimination. Da haben die also in Stanford im Keller gesessen und haben also wochenlang nur Pornos angeguckt und haben dann irgendwelche Filter auf die geschmissen und die waren großartig. Die haben 80% aller pornografischen Bilder eliminiert, aber 90% aller Hunde und 60% aller Berge. Was natürlich üble Implikationen gibt. Und wir haben uns natürlich Spaß gemacht, dann da anzugucken. Ganz kritisch sind auch Babybilder, weil da zu viel Hautfarben da sind und weiche Formen und so weiter. Also es ist extrem unentspannt. Und wirklich diese drei Organisationen, die sich da auch bei Misswahlen gut zusammenarbeiten, sind eigentlich nicht diese freundlichen Mitmenschen, denen ich meinen Sexualfantasien irgendwie ausliefern wollte. Auch übrigens nicht im US-Government, das im Kampf gegen Drogen aktiv ist. Alles offiziell außer Alkohol und Koffein, auch Tabak und PHP. Ihr wisst, PHP, diese niedliche kleine Skriptsprache. Und irgendwo ein Highschool-Student war relativ begeistert und hat also Mail rumgeschickt. PHP ist die Zukunft und das rockt tierisch. Und PHP und PCB ist rein von der Buchstabenkombination relativ nah beieinander, sodass dann es zu unentspannten Zugriffen kam. Und es kann durchaus sein, dass irgendwie das Nächste, was drankommt, einfach Drogeninformationen sind. Weil wenn die US-Regierung alles irgendwie, was nur ein Turban oder ein Bart hat, weggebombt hat, dann muss man ja weiterarbeiten. Und dann dürfte der Kampf gegen Drogen unsere nächste verantwortungsbewusste Aktion sein. Und wenn jetzt alle Leute grinsen, dann nochmal zur Erinnerung. Was mich irgendwie fasziniert hat als ein Nicht-Zigarettenraucher, ist die rebellischen Leute in New York, die irgendwie an den, also diese Multimillionäre im Börsenzettel, die im November dann zitternd auf der Straße und ihre Zigarette rauchen. Leute, Zigaretten ist in Amerika in Teilen so beliebt wie Joints in Bayern. Also es ist offensichtlich gibt es da also keine Durchdrehhindernisse für die Regierung, wenn man mal irgendwelche Mittelchen nimmt, die nicht Alkohol, Koffein oder Kokain im Hamburger Innenministerium sind, alles andere dürfte wohl problematisch sein. Kommen wir zu Krypto, was ich irgendwie doch auch ganz gerne betreibe. Also wir vertrauen jetzt RSA, das finde ich großartig. Wir vertrauen alles RSA. Zur Erinnerung, es ist Zahlentheorie. Und Zahlentheorie ist so der Hardcore der Mathematik. Also da gibt es also nicht allzu viele Leute, die sich damit auskennen. Und jede Menge Leute, die sich nicht damit auskennen und umfangreich darüber reden und dass man irgendwie immer das nackte Grausen kriegt. Aber wenn irgendwie Probleme in diesem einen Algorithmus gibt, dann haben wir fertig. Und ich möchte auf einen Vortrag morgen oder übermorgen hinweisen, über Angriffe auf Padding-Systeme. Man darf nicht vergessen, dass selbst wenn der Algorithmus mathematisch sicher ist, was man glauben kann oder nicht glauben kann, Fakt ist, dass alle Implikationen, die ein Padding, also Auffüllen des Formats PKCS 1 Version 1.5 verwenden, also PGP, SSH und bis vor kurzem, also es kann sein, dass jetzt gleich mal geändert wird, aber wenn ihr 3 Jahre zurück will, praktisch alle Applikationen, die rumliegen, konnte man dann bei entsprechend realistischen Implementierungsfehler mit 10 hoch 6 Attacken den Schlüssel auslesen. Und das zeigt, dass da überraschende Angriffssachen sind und auch Side-Channel-Attacken, also Messen über Zeitverbrauch und so weiter, dass es ganz immer wieder überraschende Attacken gibt und dass, wenn man ein System hat, das auf einem Schlüssel in der letzten Iteration, okay, den kann man möglicherweise gut schützen, aber auch doch auf RSA-Schlüssel beruht, die brechbar sind, dann wird es alles nicht mehr richtig so lustig, insbesondere wenn man dann bedenkt, beim nächsten Punkt, wo wir dann darauf eingehen, wie das eigentlich netzwerktechnisch aussieht. Also nochmal zur Übersicht, also wir haben ein Tamper-Resistant, genauso einbruchsicher wie die normalen Smartcards, die wurden ja nie geöffnet und niemand hat da was rausgelesen und niemand hat differenzielle Power-Analyse gemacht und niemand hat... Also
guckt auch keiner Premiere.
Guckt keiner Premiere, weil das ist ja mit Smartcard geschützt. Also es wird die erste Hardware, die einbruchsicher ist. Also wenn die nicht einbruchsicher ist, bin ich noch nervöser. Also sie verwenden Hashing, SHA und wenn ich mich teile auch MD5, dann müssen sie aber nochmal genau wühlen. Ein Random-Generator und ein RSA-Key, 2048-Bit, das ist auch beruhigend. Eure Bankkommunikation wird maximal mit 1024-Bit abgesichert. Also da haben sie mal so ein bisschen in größer gebracht. Und also Key-Generation und Encryption und Decryption. So, reden wir mal über Hash. Hash-Funktionen sind eine der vernachlässigten kryptografischen Operationen auch. Es gibt keine 20 Leute, die daran arbeiten. Einer, den ich jetzt leider nicht als Person zitieren kann, aber ein Wissenschaftler, der auch erfolgreiche Angriffe gegen Hash-Funktionen hat, hat mal formuliert, also wir bauen ziemlich gut auf Ron Reeves Feeling. Also Ron Reeves ist ein Papst, ist ein genialer Mensch, er macht wunderbare Sachen, tolle Sachen, er ist das R von RSA und er ist wirklich eine brillante Ideenschleuder, bloß er hat auch RC4 produziert, er ist auch nicht unfehlbar. Also es gibt da diese provokante These, die er gemacht hat, Ron Reeves makes a hash function, also MD2. After it was broken, Reeves makes a new hash function, MD4. After it was broken, Reeves makes a new hash function, MD5. Die SHA-Funktion, die da drin steht, basiert auf MD4 im Prinzip. Und Ron Reeves ist ein fantastischer Kopf, aber der Auswahl der Zufallsfunktionen, also der nichtlinearen Funktionen, sind irgendwie durch zweimal kräftiges Touchen auf den Bauch. Und das ist normalerweise keine schlechte kryptografische Konstruktionsmethode, aber wenn ich also das funktionierende Großteil der Computerindustrie darauf setzen würde, dann habe ich natürlich ein bisschen Bauchweh. Insbesondere wenn man dann noch weiß, dass die wichtigsten Angriffe auf diese Art von Funktionen, zum Beispiel vom Herrn Dobbertin, der hat früher beim BSI gearbeitet, macht jetzt was Anständiges, ist an die Uni zurückgegangen, aber er hat auch nicht alles veröffentlicht und was insbesondere schlimm ist, es gibt nur eine Handvoll Leute, die sich die Sache mal angeguckt haben. Gehen wir mal weiter. Also SHA und SHA-1. SHA basiert auf MD4. Dann haben sie die erste Version von SHA veröffentlicht Und nach einer kurzen Weile haben wir gesagt, Leute, wir machen eine kleine Änderung, weil das Ding ist nicht so sicher, wie wir dachten. Begründung sagen wir euch nicht. Und inzwischen, ich formuliere das so, wie es da steht, wir ahnen. Es gibt inzwischen ein paar Jahre später, auch aus dem Grund, weil sich nicht viele Leute mit Hash-Funktionen beschäftigen, ahnen wir inzwischen in etwa, woran es liegen könnte. Es ist nicht besonders eine entspannende Perspektive, dass wir inzwischen ahnen, warum sowas irgendwie ein bisschen krumm sein könnte. Wenn in diesen Hash-Funktionen irgendwas rappelt, dann kann man das natürlich auch nutzen, um diese ganze Signaturverfahren inklusive RSA-Geschichte maßgeblich zu erschüttern. Kommen wir mal zu einer anderen Sache, weil mir ja sowieso niemand glaubt, zitiere ich immer gerne das NIST. Und das NIST hat schon 2000 an meinem Geburtstag festgestellt, dass SHA-1 nur 180 Bit produziert. Und es gibt auch einen Spruch von Niels Ferguson, wenn du 256 Bit Sicherheit haben willst, wenn du 128 Bit Sicherheit haben willst, musst du eigentlich mit 2 hoch 65 Bit Sicherheit arbeiten, weil es gibt einen Haufen von sogenannten Geburtstagsparadoxon Angriffen. Insbesondere, das ist es zum Beispiel mit einer Komplexität von 2 hoch 80 möglich, einfach ohne Voodoo, ohne kryptografischen Schwächen, selbst bei einer perfekten Hash-Funktion, also eine Funktion ohne Schwächen. Ich nehme die einfach als schwarze Kiste und überlege mir, ist mit einer Komplexität von 280 einfach eine Kollision zu erzeugen. Das bedeutet zwei Dokumente, die dieselbe Hash-Funktion haben. Diese könnte man dann möglicherweise, also wenn es dann noch zusätzlich gelingt, in Anführungszeichen eine gute und eine böse Datei, also ein Programm zu erzeugen, dann könnte man hingehen und an die Zertifizierungsstelle das gute Programm schicken, mit dem guten Hash, das gute Hash wird dann unterzeichnet und das böse Programm tut dann sein Übriges. Ich möchte sagen, es gibt natürlich technische Tricks, um das zu verhindern und rauszuschieben, aber im Prinzip ist es nicht eine gute Idee, eine Konstruktion mit nur 160 Bit zu verwenden, was nicht nur ich sage, sondern auch das NIST, das amerikanische Standardinstitut. Insbesondere nur mal die kleine Randbemerkung, wenn wir auf eine, also man kann sagen, dass ganz grob, kryptografisch gesagt, dass 1024-Bit RSA so etwa so viel Sicherheit bilden wie eben 100, wie 80-Bit umgerechnet. Und 2048-Bit natürlich deutlich mehr. Aber ihr verwendet auf der Unterseite halt dann eine Hash-Funktion, das halt nur 160-Bit produziert und dann eine praktische Sicherheit dann von nur 80-Bit hat. Mit dem Ergebnis, dass es, dass die Sicherheit des Gesamtsystems weiß Gott nicht so ist, wie ihr von 2048-Bit erwartet. Es gibt halt denn das Hauptproblem, dass SHA-1 halt nur 160-Bit im Output produziert und diese neuen Hash-Funktionen sind noch nicht gerade praktisch ausführlich getestet. Es ist jetzt, glaube ich, im Standardisierungsprozess weitergegangen. Ich habe mir das mal kurz angeguckt und es ist schon ein bisschen neu. Es sieht auch alles nicht so schlimm aus, aber halt relativ neu. Und wie gesagt, es forschen nicht viele Leute an Hash-Funktionen. Ich muss jetzt einen kurzen Interrupt bringen. Wir nehmen jetzt mal kurz an, dass Microsoft doch nicht die netteste Firma der Welt ist, sondern tun nur ohne Polemik die existierenden Fälle aufzeigen. Ich mache dann auch, gehe dann wieder zu dem Mode, dass Microsoft eine total nette Firma ist. 2001 vergaß Microsoft sein Server-Zertifikat zu verlängern. Kommt bei mir manchmal auch vor. Nee, eigentlich noch nie, aber könnte vorkommen. Aber bei Microsoft war das halt ärgerlich. Niemand konnte sich bei MSN anwenden und niemand bei Passport sicher. Leute, wenn die ganzen Windows-Rechner nicht funktionieren, weil Microsoft vergessen hat, irgendwie die 30 Euro für die Zertifikatsverlängerung zu sagen, dann muss ich sagen, dass einige Leute möglicherweise doch das falsche Operationssystem verwenden. 2001 war dann auch was, das ist auch nicht eher Propaganda, das ist einfach offen eingeräumt. Es war einfach möglich für Microsoft, dass ein Unbekannter bei VeriSign anruft, hallo, schickt mir mal da ein Zertifikat, ich bin von Microsoft. Und VeriSign sagt, Microsoft, guter Kunde. Und dann war irgendwie Microsoft extrem unentspannt, dass dann irgendwelche Leute, unbekannte Leute mit Zertifikaten von Microsoft rumlaufen. Also jede Übelsoftware unterschreiben konnte und alle lustigen, gut gelaunten Windows- und Explorer-Anwender sagen, ja, das Programm starte ich, das hat Microsoft unterschreiben, wenn dieser Unbekannte und inzwischen auch nicht mehr aufgetauchte. Oder täusche ich mich da? Ich habe das eigentlich eher grinsend verfolgt. Dann NSA-Key. was soll man dazu sagen? Es ist genauso dadaistisch, wie man es sich vorstellt. Es gab mal ein Paper von Nils von Sommer und Adi Shamir zum Thema Lunchtime Attacks. Das ist so eine Konstruktion, ihr kommt in ein Büro, geht am Portier vorbei mit dem Passwort Mahlzeit, lauft dann rein und geht dann in die Computersysteme, wo ihr wisst, dass keine Information ist und habt nur eine Diskette dabei. Und ist die Frage, wie findet man dann geheime Schlüsselinformationen? Und das Schreckliche ist, es geht mit einem 2,5 Zeilen Perl-Skript. Man sucht, wo gibt es ein hinreichendes Rauschen auf der Platte und hat dann den Schlüssel. Und das ist sogar noch fieser. Also man tauscht, wenn ich mich nicht täusche, zählt man gerade 64 Byte ab und guckt, wie viele verschiedene Bytes sind. Und wenn es dann zu viele verschiedene Bytes sind, es zu zufällig aussieht, dann ist es möglicherweise der Schlüssel. Es war eigentlich relativ erschaudernd, dass man jahrelang Mathematik studiert und dann mit dieser Strategie die Schlüsselinformationen zu finden sind, insbesondere als jemand dann mal einige Windows-Versionen angeguckt hat und dann also einen überflüssigen großen Keyhaufen fand. Und das Erstaunen war dann noch größer, als der den schönen Namen NSR-Key hatte. Es gab dann eine umfangreiche Erklärungs- und Handwaving-Aktion von Microsoft und ich glaube, ich war dann auch irgendwie amüsiert. Es gab zwei Möglichkeiten. Erstens, die Programmierer haben sich einen Scherz gemacht, dann haben sie ein Problem. Oder sie haben sich keinen Scherz gemacht, dann haben sie noch größeres Problem. Ich gehe mal davon aus, dass Microsoft ein netter Betrieb ist und diesen Key nur drin hat, damit die NSA ihre speziellen Kryptomodule damit absichern kann. Hallo. Wenn das Microsoft mir direkt gesagt hätte, würde ich sagen, hier gibt es da nicht andere Sachen und das ist eine dumme Idee. Aber die Tatsache ist, dass es irgendwie halt geheim gehalten haben. Naja, erzeugt zumindest kein warm und fuzzy Feeling. Okay, Ende des Microsoft-Ankratzings, um damit auch mal ausgewogen zu sein. Von VeriSign war es auch durchaus möglich, ein Zertifikat für Root at Localhost zu kriegen. Was natürlich auch relativ lustige Implikationen auf irgendwelchen Systemen auslösen könnte. Also Entschuldigung für den kleinen Einlauf, jetzt gehen wir wieder davon aus, dass Microsoft ein netter Betrieb ist. Zu Blackbox, Blackbox-Krypto. Wir haben ein Trusted Platform Modul, TPM, neue Abkürzung. Ist ein Fritz-Chip und wenn man unsere Kollegen oder Nicht-Kollegen von Infineon hört, ist es im Moment die ganze Konstruktion einfach eine vernötete Smartcard. Später ist es schon vorgesehen, dass es in die Prozessoren gebracht wird. Kommen wir nachher nochmal ganz kurz dazu, welche Implikationen das hat. Von dem Herrn Blura von CT ein ausgezeichnetes Interview mit dem Herrn Rosteck, Leiter für Produkt, Marketing für Sicherheits-IC bei der Infineon und seinem Chef, der im ganzen Interview eigentlich nichts gesagt hat, aber mit Bild jetzt auch drin ist, so großartig. Wobei der Rostig sieht genauso aus, wie man sich einen bayerischen Ingenieur vorstellt, aber dafür kann er ja nichts. Es ist trotzdem relativ interessant. Ist es schwierig, die Funktion zu validieren? Nein, es gibt eine Testsorte, die guckt, ob alle Funktionen vorhanden sind und funktionieren. Daraufhin gab es von mir ein Dauergrinsen, weil wenn man mit der Testsuite Hardware testet, dann ist es wirklich eine kleine Fingerübung, Boshaftigkeit hinreichend zu verstecken, dass die also dann nicht aufdeckbar ist. Und da ich jetzt eigentlich vortragen wollte über meinen Paper über Blackbox-Kryptographie, zeige ich das nachher hier auch nochmal. Wir kommen weiter. Werden die Daten auf dem Bus verschlüsselt mit dem Prozessor? Auch eine sehr gute Frage. Nein, die Daten werden nicht verschlüsselt, die meisten Befehle werden aber digital signiert. Das hat mich auch schon wieder gefreut, weil wenn ich die Spezifikation richtig im Kopf hatte, brauchte so eine RSA-Signatur 0,5 Sekunden auf diesem ARM-RISC 8-Bit-Chip oder was sie da haben. Und das bedeutet, dass ihr dann irgendwelche Businformationen auf jede signierte Sache 1,5 Sekunden warten sollte. Also ich befürchte, dass da nicht die 2 Hertz, ich weiß nicht genau. Also ich befürchte da stark, dass dann nicht alle signiert werden, also auch nicht die meisten signiert werden und wenn sie auch signiert werden, möglicherweise auch nicht so in der hinreichenden kryptografischen Stärke. Aber Das war, ach so, zu Xbox, da gab es ja auch eine schöne Sache, wenn unverschlüsselte Daten auf dem Bus sind, soll man darauf achten, dass keine, glaube ich, chinesischen MIT-Studenten im Sommer nichts zu tun haben und dann irgendwie ein FPGA-Tester fallen und dann diesen Bus angucken von der Xbox und sich dann wundern, dass da irgendwelche Bithaufen wie Schlüssel aussehen. Das ist ja auch das Schöne, ihr sammelt einfach mal die Businformation, schaut, wo zu viel Zufall am Stück ist und dann habt ihr schon mal verdächtigen für Schlüsselinformationen. Und das geht wirklich mit diesen enttäuschend einfachen mathematischen Methoden, die ich vorhin erwähnt habe. Aber wie gesagt, also war relativ interessant. Dann diese... Ich war selten so beruhigt, als ich den Dialog gesehen hatte, vor allem diesen Nachfrage, wirklich nicht, dass er dann sagte, ja, wir dürfen aber darüber, wir sind nicht authentifiziert, darüber zu reden. Gut, es kommt nachher noch eine Antwort, insofern war das Nachfragen auch sehr berechtigt, allerdings wollte ich diese drei Zahlen hier einfach nochmal zum Nachwirken haben. Welche Probleme haben wir denn? Also man könnte zumindest dafür sorgen, dass also es verdeckte Kanäle gibt, die auch mathematisch schön sind. Ja, man kann das auch primitiv machen und wahrscheinlich in der Realität, aber wir haben halt ein bisschen gearbeitet und uns überlegt und was wirklich Schönes gemacht und das tue ich jetzt auch ohne Gnade vorstellen. Man kann zum Beispiel hingehen, man hat Protokolle und dann hat man Block-Cypher-Verfahren und da braucht es einen Initial-Vektor, der soll zufällig sein und so weiter und hast du nicht gesehen und wird nachher bei der erfolgreichen Entschlüsselung einfach weggeworfen. Und wir haben uns überlegt, naja, das Einfachste ist, dann machen wir einfach die Daten, die wir rausschlüsseln werden, als IV, tun wir einfach rausblasen und sammeln die auf der anderen Stelle ein. Dann könnte natürlich jemand Intelligentes irgendwie die IVs mal einsammeln und die mal angucken und sich ein bisschen wundern und so weiter. Also verstecken wir die mal. Und wir haben dann wirklich was Schönes getöpfert, hauptsächlich der Kollege Stefan Lux aus Mannheim, der dafür sorgt, dass wir Bits herausschmuggeln, mit ein paar so Added Values für die Hobby-Schnüffler. Erstens wollen wir natürlich, dass nur wir die geheimen Informationen kriegen und niemand, der irgendwie sich frecherweise die Daten auf dem Weg abhört. Kurz im Internet vorgekommen. Also die gehören also mal uns. So, dazu brauchen wir unseren Public Key und verschlüsseln die geheimen Informationen eben mit dem Public Key. So, jetzt haben wir möglicherweise 1024 Bit rumliegen. Also das Dümmste war, die per IVs rauszuschmuggeln und so weiter, da braucht man möglicherweise wenig, aber es gibt zwei Probleme. Erstens könnte jemand mitlesen und sich ein bisschen wundern oder zweitens könnte es sein, dass wir irgendwelche Synchronisationsprobleme haben und ein paar IVs verlieren und so weiter. Wir hätten ganz gern was, wo man Sachen rausschmuggeln, was wirklich knutterlich aussieht, was gegen alle Random-Analyse und alle andere Analyse sicher sind. Wir möchten was rausschmuggeln, wo jemand, der das Gerät öffnet, nur sagen kann, da läuft was schief, aber nicht genau weiß was. Und wir möchten also wirklich erreichen, dass wir eigentlich heute was abhören, in zwei Wochen was abhören und dann nochmal was abhören und die dann zusammenschmeißen und trotzdem die Ergebnisse rauskriegen. Und dazu machen wir Folgendes, wir nehmen ein 128-Bit im Fall von AES-128-Bit für den IV und machen mit denen hinreichend boshafte Manipulation. Wir generieren einen Schlüsselstrom mit einem geheimen Key, der da noch weiterhin, den wir dann haben. Also wir maskieren die hier komplett. Nochmal, und dann machen wir Folgendes, wir rechnen ein Bit aus, dieses P, was dann hier so ehrfurchtfleuchend aussieht mit Multiplikation und so weiter. Auf der rechten Seite sind einfach Bits, die, also 0 und 1, die werden multipliziert, da kommt 1 und 0 raus, wenn man richtig rechnet, und die werden alle aufaddiert, modulo 2, da kommt, also das ist also einfach nur ein Bit, und wir nehmen jetzt hier n-1 liebe Bits und ein böses Bit. Und dieses böse Bit haben wir hinreichend randomisiert. Wir haben das also mit maskiert da oben und haben es dann nochmal addiert. Also das wird ganz wunderschöne Eigenschaften haben. Also es wird schon auch alle Tests bestehen und es wird so richtig schön zufällig sein. Also so richtig schön dick zufällig sein. Die vorderen sind schon ein paar per Gutartigkeit zufällig. Also man sieht als Externer nichts. Nun kann man jetzt einfach eine Menge von diesen Vektoren einsammeln, auch nicht zusammenhängend, sondern einfach eine Menge Und an hinreichend großer Wahrscheinlichkeit hat man dann nach, ich glaube nach 128 oder tut dann noch ein paar mehr sammeln, aber wenn man eigentlich weiß, welche Bandbreiten haben, dann sollte es nie so richtig schwierig sein, mal 100 Pakete irgendwann mal zu sammeln oder so. Hat dann irgendwie, rechnet dann dieses Gleichungssystem, löst die Gleichungssysteme, das nur 0 und 1 als Koeffizienten hat, das ist auch trivial, und kriegt dann diese 1024 Bit, das Ergebnis der Public Key Operation, und haben damit den Geheimschlüssel herausgeschmuggelt. Und unsere Konstruktion hat auch wirklich das schöne Feature, dass auch jemand, der es öffnet, nur diesen Public Key findet und damit nicht besonders glücklich wird. Also der sieht dann, dass da irgendwas faul läuft. Da kommen wir dann zu diesem Logo, das ich relativ interessant finde. Das ist nicht manipuliert, genauso wie das Information Awareness Logo nicht manipuliert ist. Das ist das offizielle TCPA-Logo. Und jetzt kann man Fantasie entwickeln. Bedeutet es, dass deine geheimen Keys irgendwie rausgeschmuggelt werden mit Schwung? Oder bedeutet es, dass der Key euren Rechner von außen steuert? Also ich weiß, das gehört irgendjemand und ich tue das auch nur als wissenschaftliche Dokumentation zeigen, aber es ist, wenn ihr mal auf diese Trusted Computing Org Seiten geht, irgendwie wirklich ein offizielles Logo, was ich doch dann wirklich mal wieder herzallerliebst finde. Es gibt weitere Manipulationsmöglichkeiten, die ich irgendwie, wenn ich mal Zeit auf der Rückfahrt habe, irgendwie mir durch den Kopf nochmal nudeln. Man kann natürlich unbegrenzte Menge an Schweinereien mit der Random Source machen. Insbesondere wenn man die Möglichkeit hat, geheime Schlüssel da rumliegen zu lassen, kann man die Informationen, die man hat, mit dem geheimen Schlüssel von sich selbst, oder auch meinetwegen Public Key, sogar im ist ja konstruiert, um Public Keys zu speichern, ist ja noch besser, kann man dann beliebige Informationen rausschmückeln, die trotzdem hinreichend zufällig aussehen und dann wunderbar zu unserer lieblichen Zufallsquelle passen. Und was natürlich auch schön ist für den Mathematiker, man kann Schlüsselerzeugung richtig wunderbare Sachen machen. Man kann da wirklich geheime Kanäle einbinden, die also wirklich hinreichend sicher sind. Man kann Schlüssel konstruieren, die eigentlich nur mit dem Zusatzwissen angreifbar sind. Also der Krankenfantasie sind eigentlich da keine Grenzen gesetzt. Wenn ich mal Zeit habe, dann gucke ich mir an. Aber die Sache ist so schlimm, dass man wahrscheinlich dann nicht eintauchen muss. Aber nochmal zur Frage, auf die kritische investigative Frage Wirklichkeit. Sagte der Kollege, nein, wir dürfen nicht drüber reden, sondern nein. Es werden die Tests durchgeführt. Kollege ist vom Marketing, also kann er nicht wissen, dass diese Tests also nicht dazu in der Lage sind, also wirklich geheime Kanäle aufzudeuten. Weil, also wie ich also in dem anderen Paper gezeigt habe, es gibt sogar Sachen, die beweisbar auf dem mathematischen Sinne sicher sind. Gegen so Angriffsmethoden, auch gegen Testmethoden ganz explizit. Dann kommen wir zu einer Sache, die ich dann schon wieder interessanter finde. Es gibt eine Zertifizierung der Bausteine, wo man der Zertifizierer die Entwicklungsdokumentation für diese Bausteine offengelegt wird. Da war ich also jetzt irgendwie völlig begeistert. Also die legen alles offen, alles wird wieder gut. Bis ich mich dann mal kritisch gefragt habe, wer zertifiziert dann? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, die NSA, oder wer? Oder geht Siemens dazu über, jetzt die Entwicklungsdokumentation als Open Source zu verteilen und wir gucken uns kritisch an? Selbst in diesem Fall gäbe es dann das kleine Problem, dass man nicht weiß, ob diese zertifizierten Bausteine wirklich so hergestellt werden, wenn man keine umfassende Kontrolle über die Produktion hat. Und trotzdem wäre ich nochmal ganz kritisch wühlen. Ich denke, dass selbst wenn man diese Entwicklungsgrundlagen hat, durch das gezielte Füttern der Random Source, die müsste ja irgendwie mit einem initialen Seed versehen werden, auch hinreichend viele Manipulationsmöglichkeiten da sind. Aber da müsste ich nochmal kritisch reingucken. Fakt ist, erstens, die Zertifizierung ist eine gute Sache. Die zweite Frage ist, wer macht das? Und die zweite Frage ist, wer sorgt dafür, dass also wirklich die ganze Reihe ist? Ich tue deswegen so penetrant auf NSA und BSI rumtrampeln, weil, keine Verschwörungstheorie, aktuelle Gesetzeslage, es gibt ein Recht auf Lawful Interception. Das kann uns nur bedingt fröhlich machen, aber es ist bestehende Gesetzeslage. Und wenn man mal genau sich mal zwei Sachen überlegt, ist auch in dem interessanten Interview, Die sagen, es ist nur, macht euch keine Sorgen, es ist nur ein sicherer Keystore. Es ist nix Verschlüsselung. Leute, es gibt 3 Zeilen Perl, dann hat man RC4, es gibt möglicherweise ein paar Zeilen mehr, dann hat man AES oder Two-Fish. Das bedeutet, wenn das Schlüsselmanagement gemacht ist, ist diese Verschlüsselungsoperation in Software sowas trivial. Das bedeutet, wenn man wirklich einen sicheren Key-Storage hätte, der sicher gegen Angriffe ist, wäre Lawful Interception nicht möglich. Und da wir im Moment in einer ganz entspannten Situation sind, wo die US-Regierung sagt, ja, Privacy ist jetzt in unserer Zeit so wichtig, dass wir uns nicht mal für die Lawful Interception interessieren, bin ich etwas pessimistisch. Ich möchte dann nochmal auf Holland, nochmal ganz kurz mich konzentrieren, wie es in der Realität aussucht. In der Realität gibt es in Holland gerade nicht unerhebliche Vermittlungen, weil nach langer Zeit gab es dann eine kritische Überlegung, ob es wirklich eine gute Idee ist, eine israelische Firma mit dem offiziellen Lawful Intercepten zu beauftragen, wenn man überhaupt keinen Zugriff auf die verwendete Hardware hat, sondern die nur von freundlichen israelisch sprechenden, also hebräisch sprechenden Leuten bedient wird. Und das führt im Moment in Holland zu hinreichenden politischen Komplikationen, wo auch ein CT-Artikel ist, auf diese Konstruktion, die wir auf der SANE dieses Jahr präsentiert haben, hingeworfen haben. Also ist es einfach die kritische Frage, gibt es keine Hintertüren, wir sind überhaupt nicht paranoid, gibt es eine Möglichkeit für die gesetzlich vorgesehene Lawful Interception? Wie wird es in TCPA realisiert? Also keine Hintertür, keine illegale, einfach nach Gesetzeslage. Und da bin ich hinreichend gespannt, wie das dann aussieht. Aber ich bin beruhigt, dass also Herr Rostek uns zweimal gesagt hat, dass also keine Hintertür da ist. Kommen wir zum Computernetzwerksachen. Und da ist die lustige Sache, dass es relativ wenig diskutiert wurde und ich eigentlich auch in 2, 3 Folien eigentlich im Prinzip abhandeln kann, weil, um mal einen habilitierten Rechnernetze-Menschen zu zitieren, dass er DNS-Root-Server hoch 10. Im Moment spricht sich so teilweise rum, dass zentralisierte Strukturen in der Situation, wo jeder Teenager, der beschließt, irgendwelche Buffer-Overflows in WIMAMP auszulösen, auf einmal über ein paar tausend hochgerüstete Spielecomputer verfügt. Dass das dann ein bisschen problematisch ist, wenn die sich dann auf eine zentralisierte Stelle kümmern, das haben wir bei dem Root-Server ansatzweise gemacht, um diesen netten, keine Drogen nehmenden und demnächst Professor seienden jungen Menschen zu zitieren, das ist wohl keine gute Idee. Wir haben zentrale Netzdienste für diese Hardware-Sache, also ist eure Hardware von diesem Trust abgesegnet, ob da irgendwelche Seriennummern, die auch nicht mehr mitspielen dürfen, Seriennummer, ach, das ist ja auch goldig in dem Vortrag von der CT, die Frage, gibt es eine eindeutige Seriennummer, der Kollege vom Marketing, nee, Seriennummer gibt es nicht, aber es gibt eindeutige Keys, mit denen wir das identifizieren, hallo. Vor allem sind für bayerische Windows-Nutzer, also irgendwo. Dann haben wir auch noch was Interessantes, viel Spaß mit dem Time-Server. Also wir haben 4 Dienste, wo es irgendwie zentralisiert abgeht. Also wir können sagen, wir sind ja klüger geworden, als wir damals das Internet haben. Wir machen jetzt was Besseres. Also Single Point of Failure ist gar keine gute Idee. Insbesondere, weil ich eigentlich erschreckt festgestellt habe, dass zum Beispiel dieser blöde Gag, eure Firewall sperrt Rechner, von denen Port gescannt wird. Was macht ihr denn, wenn der DNS-Server euch Port scannt? Leute, in der Situation, wo man beliebige IP-Adressen rumschicken kann, kann man auch beliebigen Tabernak treiben. Und also selbst wenn alles ordentlich implementiert wäre, könnte man da jede Menge Schabernack treiben, ganz einfach, weil wir so viele rumstehende Windows-Rechner haben. Und was ich mir eigentlich gar nicht ausmalen will, aber ist die Frage, sind die Rechner ohne Netz nicht mehr benutzbar? Zumindest im TCP, also wenn ich es richtig verstanden habe, um in dieser sicheren neuen Welt, die so wunderschön ist, die dafür sorgt, dass keine Spam-Mail kommt und keine MP3s, Sachen, die euch stören oder eure Seele mit Copyright-Verletzungen belasten, wenn das nicht ist, kann ich dann nicht immer meine Windows-Kiste hochfahren, weil irgendwie das Netz gerade Probleme hat. Oder Also Holland ist ein extrem entspannter Ort, aber seit die Amsterdamer Elektrobetriebe privatisiert sind, beschließen sie in unregelmäßigen Abständen für ein paar Stunden also den Strom abzuschalten. Und ich finde das alles noch relativ unterhaltsam, aber wir müssen einfach damit leben, dass wir in einer so wahnsinnigen Welt leben, dass es Leute gibt, die wirklich Arbeitsplätzhaltende oder Energiesysteme oder andere Militärsysteme auf Windows-basierten Rechnern laufen lassen. Und wenn dann der Strom weg ist, dann redet die Berliner Feuerwehr auf einmal nimmer mit der Sache, wie in der Silvesternacht 2000. Das war übrigens eine der wenigen Ausfälle in dieser Nacht, aber irgendwie, diese freudige Perspektive, dass alle Windows-Benutzer und demnächst auch alle Macintosh-Nutzer, dazu kommen wir nachher, dann irgendwie eine Zeit lang nachdenken können, weil kein Internet da ist, ob sie einen Rechner haben, mit dem sie hinreichend arbeiten können, ist ja noch relativ lustig, aber wenn man weiß, dass also es auch diese Systeme in wirklich Sachen, die uns den Strom bringen, die uns irgendwie die Feuerwehr koordinieren, dann wird es schon alles halb noch zu lustig. Und man könnte jetzt sagen, die Feuerwehr wird doch sicher so glücklich sein, dann TCPA nicht einzusetzen. Naja, die wollen was Sicheres haben. Buha. Also es ist ja schon Data, aber wenn amerikanische Großkriegsschiffe nicht mehr weiterlaufen, weil es ein Bluescreen im Windows NT-System ist, ist alles lustig. Aber Leute, wenn ich was noch nicht mehr mag als ihre Generäle, sind es irgendwie alle ihre, die dann Zugriff haben auf das System oder irgendwie alle Security-Systeme, die dann irgendwie ungeordnet runterfahren. Also das ist eine Designfrage, wo ich eigentlich mit Sorge betrachte. Was? 10 Minuten? Dann eine Stunde oder 2 Stunden? Ah, prima, dann sind wir ja gut in der Zeit. Leute, was sind Stunden? Was ich auch noch sagen wollte, es ist eine saublöde Idee, einen zentralisierten Root-Server zu haben und es wäre auch einfach, das irgendwie mal ein bisschen cleverer zu machen. Das Problem ist, bei TCPA hat man alle so kryptografische Schlüssel involviert. Das bedeutet, man kann nicht einfach sagen, oh, ich setze mal einen Proxy auf oder ich mache einen lokalen Nameserver, weil ihr alle blöd seid und cache das, sondern es ist durchaus, und die Leute, also das wollte ich auch nochmal sagen, die Leute, die da entwickeln, die meinen es richtig ernst. Also ich habe erst gedacht, naja, also da sowas Leckeres, Knuspriges wie Web oder so, wo man irgendwie 2 Stunden reinguckt und dann irgendwie dann ein Dreivierteljahr irgendwie auf Industriekonferenzen geht und sagt, alles ist böse und alles ist lächerlich. Nein, die meinen es relativ ernst. Also ich gehe mal davon aus, auch mit diesen zentralisierten Timeservern, also es wird extrem schwierig, sowas zu proxyen und so weiter. Also es ist auch rein von der Netzwerk technischen Seite keine gute Idee. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich, weil der Kollege von HP da ist, auch nur in 3 Folien also abbringen. Ich werde jetzt also zunächst mal die offizielle GPL-Philosophie jetzt mal kurz überlegen und dann 2 Zitate von Anderson machen und dann nachher an den Kollegen und Andreas übergeben, um das dann zu vertiefen. Also Fakt ist, mindestens 2 Firmen, eine davon HP, arbeiten an einer TCP-Enhanced-Version von Unix. Nach einer kostspieligen Evaluation wird es eine Version unterzeichnet, wenn ihr Software unternehmt, muss es Leute, das ist einfach klar, wenn das Trusted Environment ist, muss jemand gucken, ob ihr kein Schabernack treibt. Also das muss unterzeichnet werden, kommen gleich, wie das in etwa aussieht oder geplant ist. Entwicklung muss unter GPL bleiben, klar. Unser Copyright-System funktioniert, jedenfalls wenn wir unter GPL machen. Also wir sind weiterhin unter GPL. Bloß die Grundidee, die Grundphilosophie ist bei GPL, du kannst Software nehmen und weiterentwickeln. Ja, und das Problem ist, du kannst es eben nicht mehr frei weiterentwickeln, weil jede Änderung macht die bisherige Signatur ungünstig. Und mal abgesehen von allen Detaildiskussionen, die wir nachher haben, es ist zumindest in diesem Sinne ein Verstoß gegen die Grundphilosophie von Open Source und freier Software. Wir können dann diskutieren die anderen Implikationen von Nicht-Mitspielen oder Halb-Mitspielen, aber es ist da zumindest mal ein philosophisches Problem. Und wie versprochen, fasse ich mir jetzt kurz nur 2 Zitate von Ross Anderson. Diese Software-Evaluation wird I3 sein, was immer das sein mag. Also, und er hatte dieses schöne Statement, das ist teuer genug, um die freie Softwareindustrie zu ärgern, aber lax genug, um lausige Software zu produzieren. Und was ist die Meinung von Ross Anderson und kommen wir sicher nachher detaillierter drauf. Und Ross Anderson hat es auch geäußert als Hijacking GPL. Das Problem ist, dass wir wirklich eine Situation haben, dass Firmen mit GPL-Software Geld machen. Haben wir philosophische Diskussionen gehabt, will ich jetzt abkürzen. Fakt ist, dass also Firmen GPL-Software nehmen, sie in der Art verändern, dass sie zwar noch formal unter GPL ist, aber im TCPA-Umfeld halt nicht ohne zusätzliche Zertifizierung ist. Also dass er insbesondere nicht freier entwickelt werden kann. Und Ross Anderson, da können wir nachher auch mit Leuten, die freie Software entwickeln, reden, vermutet halt stark, dass die Motivation stark zurückgeht, wenn eure Software eigentlich von einer Firma in dem Bereich schlicht und einfach, er nimmt das Wort, gehijackt werden kann. Wir haben also dann jetzt hier dann die Grundlage für eine Diskussion in dieser Richtung. Noch ein Wort zur Interoperabilität. XML ist eine schöne Sache. Und ich finde es eigentlich fantastisch, wie so eine relativ kleine Änderung doch Sachen voranboxen. Interessant ist, dass es jetzt Open Office Überlegungen gibt, also Entschuldigung, dass es ein offenes Office-Format diskutiert wird, was dann auch für Open Office und andere Sachen eingesetzt werden. Microsoft blockiert diese Verwendung von XML im WinRAR-Format. Und was die nächste Iteration ist, um mal diesen Kollegen von Microsoft zu zitieren, dass es möglich ist, ein WinRAR-Dokument zu erzeugen, das nur für die nächsten 10 Tage haltbar ist, ist genau auch ein Problem über die Interoperabilität, weil Microsoft hergehen will, weil Office und so weiter eine Cash-Cow ist, proprietäre File-Formate zu machen. Übrig witzigerweise dann in XML möglicherweise eingepackt. Das ist XML, hallo, es kommt ein proprietäres System. Ist natürlich auch XML in der philosophischen Überlegung. Und diese TCPA-Container ermöglichen möglicherweise nicht, andere Programme, Microsoft-Dokumente zu öffnen, möglicherweise nicht mal andere Leute zu öffnen. Also was ja auch faszinierend ist, ist das Leuchten in den Augen der Marketing-Leute, die sagen, wir haben ganz neue Geschäftsmodelle durch diese Beschränkungen. Also wir können sagen, ihr habt jetzt eine Software, wo ihr nur Texte für 3 Wochen schreiben könnt. Die Leute blühen echt auf, es ist unglaublich. So die Frage, ob die Kunden so richtig begeistert sind und sagen, ja, was ich äußere, ist so unwichtig, in 3 Wochen interessiert sowieso kein Schwein. Also es hätte natürlich möglicherweise ein paar gute Implikationen, aber naja, ich weiß nicht. Worauf ich raus will, ist, es wird das Spiel komplett ändern. Ich denke, dass, und das ist jetzt eine persönliche Meinung, offene Netze haben zur Wissensexplosion beigetragen, zur Erinnerung. Es wurden von der DFN, DFG und andere innovative, lustige Wissenschaftsförderungsinitiativen hunderte Millionen in OSI-Protokolle verschickt. Es waren die ganze Telekom-Industrie, um meinen wissenschaftlichen Lehrer Andy Tannenbaum zu zitieren, und die haben alles falsch gemacht. Diese Internet und alles, wovon wir profitieren und wovon wir Spaß haben, ist durch ein paar ungewaschene Informatikstudenten letztendlich produziert worden. Es ist ein offenes System, es sind offene Sachen, Leute haben mitgearbeitet und es ist was rausgekommen. Diese ganzen genialen Firmen, die im Bereich zum Beispiel auch Unix unterwegs waren, die gibt es im Moment nicht. Es gibt im Moment halt nur die Sachen, die von seltsamen Leuten entwickelt worden sind. Und das bedeutet, dass Offenheit einfach eine Explosion auskommt. Ich bin in diesem urbiblischen Alter, dass ich mich an die Zeit vorm Internet erinnern kann. Und Leute, es war nicht lustig. Wissenschaftliche Arbeiten vorher, man musste Leute, ihr glaubt immer, ich komme mir vor wie ein alter, grauhaariger Opa, wenn ich sage, ich musste dann in dunkle Bibliotheken laufen, ich musste dann betteln, ein bisschen länger drin zu bleiben, ich musste betteln bei Professoren, ob sie mir aus Karlsruhe was mitbringen, aus der Sache, ihr macht euch keine Vorstellung, wie ätzend das war. Also nicht nur, dass man irgendwie die Bahnauskunft nur nach 2 Stunden erreicht und dann eine mürrische, sächsische Mitarbeiterin dir sagt, also dass sie da keine Auskunft drüber geben. Es war auch für die Wissenschaftsgemeinde einfach schrecklich vorher. Es war wirklich schrecklich. Und heute hat man irgendwie die Möglichkeit, gestern Nacht habe ich noch mal diese NSA-Key-Geschichte angeguckt, vorgestern Nacht habe ich noch mal geguckt, wie war das mit der Migration von SHA auf SHA-1, du sitzt dann in einer entspannten Sache und schaust dann 2-mal rein und bist dann wissenschaftlich weiter. Ohne Internet läufst du dann, versuchst irgendwie in die TU-Bücherei einzubrechen oder Leute, es ist alles grad mal 15 Jahre her, dass es so war, dass wirklich ihr von misslaunischen Bibliotheksmitarbeitern ausgeliefert wart. Und wie gesagt, wenn wir jetzt in eine Situation kommen, wo jede Menge nette Menschen mir genau sagen, was gut für mich ist und was gut für meine Seele ist und mein Karma, dann habe ich irgendwie ein bisschen Probleme mit der Offenheit. Übrigens, offene Netze bedeutet natürlich viel Schund, viel Schrott, viel bayerische Windows-Benutzer, die auf heiße tippen und so weiter. Viele Leute, die sich über die Länge betreffender Körperteile von mir Sorge machen. Leute, ist es aber trotzdem viel besser, als irgendwie in einer geschlossenen Anstalt zu sitzen und nur die Musik von der Anstaltsleitung zu hören. Und da wir jetzt hier in so trauter Runde sind, erkläre ich auch mal den OS-War für beendet. Es ist wirklich so, also mir gingen einige Leute, die da mit religiösem Eifer mir gesagt haben, du hast Windows, um deine Kamera anzusprechen, du bist böse. Ich habe gesagt, Leute, ich habe keinen Treiber. Dann schreib dir doch einen neuen. Leute, es gibt Leute, die haben Privatleben, die machen Wissenschaft, die... Wenn es ein schönes Programm unter Windows gibt und wenn es eine exotische Hardware gibt, die verdammte Scheiße erstmal nur unter Windows läuft oder unter Macintosh, dann werde ich meine Haare halt zum Pferdeschwanz geben und an diesen Rechner mit nur einer Maustaste gehen und da mal mein Video schneiden, verdammt noch einmal. Aber, Leute, TCPA ändert das Game. Diese ganzen Leute, wirklich hochintelligente junge Leute, habe ich hier mit XP gesehen und mit ihrem Media Player, die haben jetzt jemanden in ihrem Rechner, der meinte, du, keine Software in dieser Art installieren oder ich deaktiviere jetzt mal die anderen Sachen, die irgendwie meinen Strom abschneiden können. Es gibt Leute, die verwenden den Media Player mit dieser End-User-License. Ihr könnt euch Zeit nehmen und gucken, ob Microsoft da was geändert hat oder nicht, aber Fakt ist das. Es ist Sklaverei, die jetzt da auf einen zukommt. Und die Leute haben, die meinen es ernst. Das sind Leute, die sind fachlich clever, die daran arbeiten. Es ist nicht Web, es ist nicht einfach brechbar. Von dem anderen ist alles im Prinzip brechbar, bloß möglicherweise habe ich keine Lust, irgendwie dafür einzuwandern. Es ist soweit, ich war Programmkomitee-Mitglied bei der Usenix Smartcard-Konferenz diesen November. Die war in Amerika, ich sollte diese Work-in-Progress leiten, wo ich mir dann irgendwie entscheide, was ist aktuell und so weiter. Es war da bin ich auch ein bisschen eitel, eine hohe Ehre. Das Problem war, ich habe keine Lust, dort einzuwandern und morgens damit rechnen zu müssen, dass irgendwelche Squad-Teams mir die Tür eintreten, wie bei dem Hacker, in der vorgetragen hat von Elmsoft, einer Firma, die ans FBI liefert und andere unentspannte Organisationen und dann kurzer Zeit dann festgesetzt wird. Leute, ich werde dann möglicherweise ein Hero der Hacker-Szene, aber meine Zeit ist irgendwie zu schade, um das irgendwie mit ungezogenen amerikanischen Mitgefängnisinsassen dann zu diskutieren für ein paar Tage. Kommen wir zu absolut schönen Computern, zu absolut Computern, die mit Herz gebaut sind, die gut aussehen, die nett blinken und so weiter und einen lustigen Apple auf der Rückseite haben. Die sind fantastisch, die zeigen alles, wo es hingeht, ob das Firewire ist, ob das Bildschirme sind, ob das aussieht, dass mal Computer aussieht, die nicht aussieht, wie irgendwelche Backsteine und so weiter. Es ist wirklich schön. Und die Videosachen, ich bin den Leuten, Tim und so weiter, dankbar, dass sie mit diesen Rechnern großartige Sachen produzieren. Um es mal ganz klar zu sagen, also diese Nicklichkeiten, ich habe nur eine Maustaste, die ich immer gern fabriziere, das ist kindisch. Es gibt Leute, die mit diesen Geräten komplette, großartige Sachen produzieren. Das Problem ist, Apple ist eine US-Firma und ich glaube, dass die Apple-Leute wirklich nettere Leute sind als andere Menschen. Das Problem ist, es ist eine amerikanische Firma und TCP, also Digital Right Management System, und das Realistische, wo sich diese Industrietrust drauf geeinigt hat, ist wohl TCPA, wird einfach per Ordre, nicht dem Mufti, sondern Ordre de Bushi, eingeführt. Und das bedeutet, dass Apple einfach in Amerika sitzt und die Alternative hat weiterhin den coolsten Computerhersteller, der ansonsten rumläuft, ist, und dafür 5 Jahre in den Knast zu gehen oder meine feige Entscheidung, nicht nach Amerika zu reisen, auch übernehmen. Und da muss man halt sagen, insbesondere wenn man die Prozessoren herstellen hat, man wird TCP. AAA-artige Hardware haben in Macintosh-Rechnern. Und das Problem ist, dass Apple wahrscheinlich auch verknackt wird, dann das Betriebssystem so anzupassen. Das ist übrigens die gute Nachricht. Alle Leute, die jetzt anfangen, antike Prozessoren zu kaufen, weil die billiger sind als die Verpackung, ist eine gute Idee und basteln ist immer eine schöne Sache. Aber zumindest in Phase 1 ist es wirklich möglich, TCP/IP zu deaktivieren. Und da es im Moment eine eingelötete Smartcard ist, ist, wenn man diesen Mitmenschen nicht traut, dann sind auch Überlegungen mal zu sehen, ob sie auch mit abgeklemmten Leiterbahnen dann irgendwie noch irgendwelche schmutzigen Sachen macht oder eine Firewall. Also man kann das verhindern. Das Problem ist nur, dass Apple wahrscheinlich dazu verknackt wird, dass er sein Betriebssystem die Sachen einfach unterstützen muss. Und wenn man kein offenes System hat, dann hat man halt da ein hinreichendes Problem. Also ich wäre heilfroh, wenn ich mich da in dem Punkt 2 täuschen würde. Insbesondere, weil im Moment Apple in BSD drunter liegt und die BSD-Szene am Leben macht und deswegen bei mir in Sympathiewerten wirklich drastisch angenommen hat. Aber im Moment sollten Macintosh-Nutzer zumindest das eine oder andere Sorgenfältchen in diese Richtung mal im Auge behalten. Die einzige Lösung, die dank dem US-Copyright und diesen ekelhaften Rechtsanwälten dort einigermaßen geschützt ist, ist wirklich im Moment GNU Linux. Weil es ist durch diese ekelhafte Copyright-Sache geschützt und es hat eine Stabilität. Es kann sein, wir mögen diesen Torwart jetzt nicht mehr, wir mögen die US-Regierung. Wir können, wenn irgendwie Druck auf Torwart in Amerika ausgeht, wir können die ganze Sache forken und dann von anderen Ländern. Ich kann in irgendeine karibische Sache oder nach weiß der Geier wo, wird immer schwieriger auszuwandern, vielleicht in den Taliban-kontrollierten Teil von Afghanistan. Wobei, das ist auch möglicherweise nicht so entspannt. Also die GPL hat eine wirklich eine hohe Robustheit gezeigt, auch im Laufe der Jahre. Und um es mal ganz klar zu geben, natürlich wird es auch weiterhin sogenannte exotische Betriebssysteme geben. Es wird BSD geben, was immer mit großer Freude macht. Die produzieren schöne T-Shirts und OpenBSD-Konstruktionen, die seit 3 Wochen ohne Buffer-Overflow ausgekommen sind. Ich freue mich, BSD ist wirklich von brillanten Leuten entwickelt. Es ist weit hübscher aus einigen Richtungen als Linux und es ist irgendwie der verfluchten amerikanischen Gerichtsbarkeit zu danken oder zu missdanken, dass es also irgendwie 20 Jahre Entwicklungszeit verloren hat und deswegen auf einem niedrigeren Entwicklungsstand ist als Linux. Mir ist sogar gelungen, jetzt Minix da reinzuschmuggeln, weil das seit geraumer Zeit unter GPL läuft und ich da möglicherweise auch ein bisschen mit klappern werde. Und Exoten sind hervorragend. Leute, wenn ein übergewichtiger, finnischer Jugendlichen, der außer Alkohol keine Drogen nimmt und keinen Sex hat, irgendwie ein neues Betriebssystem hochbringen könnte, warum kann hier nicht in dem Raum auch einer sein, der das mal versucht? Also es ist man kann nachdenken. Insbesondere, es ist gar nicht so unrealistisch. Es gibt Möglichkeiten, auch PDAs zu entwickeln, das ist relativ übersichtlich und so weiter. Es ist durchaus eine Einladung, neue Sachen auch zu produzieren. Und wie gesagt, es ist eine gute Sache, bunt, vielfältig. Insofern hoffe ich auch, dass es irgendwie weitergeht und dass uns Apple erhalten bleibt. Aber ich bin momentan in großer Sorge. Und was man relativ sicher sagen kann, ist, dass Leute, die jetzt Zeit und Energie in GPL investieren, dass die auf jahrelang noch sicher sein wird. Um mal Andreas C.T. Sache zu sagen, als im Startup ist, hat einiges nicht überlebt, aber unsere ganzen Treiber, die unter GPL sind, sind da. Wir sind gleich fertig, dann kommen wir ohnehin zu der Runde. Hä? Was? Okay, machen wir mal weiter. Noch ein Wort zu Luckys Patent, um mal einen berühmten Computerguru zu zitieren. Thanks, hope it works. Also es wäre relativ schön, wenn Luckys lustiges Patent, das darum geht, dass TCP/IP nicht für Software Licensing verwendet werden können, wenn das erfolgreich wird. Ich habe da meine Zweifel. Umgekehrt habe ich auch die Hoffnung, weil das amerikanische Patentwesen ist derart durchgedreht, dass auch wenn ich objektiv Zweifel habe, es durchaus realistisch ist, dass es doch durchgehen kann. Und auf jeden Fall hat er Microsoft zum Rotieren gebracht und da sollten wir ihm auch noch ein herzliches Hack entgegenschicken. Und es gibt sehr viele Leute, die das mit sehr großer Sympathie verfolgen und dazu gehören ich und andere Leute sicher ohne Zweifel. komme ich mal zu den letzten zwei Folien, und das ist eine Diskussion, die auch auf der Mailingliste war. Wie schon gesagt, wenn Microsoft die netteste Kompanie der Welt war, alles nett, alles im Griff hat, perfekte Software, null Fehler, übrigens also nur am Rande, wenn die Leute Fehler machen bei der Sache, dann fliegt alles so richtig gründlich um die Ohren. Also wir gehen davon aus, dass es hyperintelligente außerirdische Wesen sind, die absolut fehlerfreie Software produzieren. Selbst für diesen Fall ist Microsoft als nette Firma unter US-Law, und wenn die US-Regierung irgendwas Obskures beschließt, was ich mir natürlich bei der US-Regierung, die von der Mehrheit der Amerikaner gewählt worden wäre, nicht vorstellen könnte, aber selbst wenn, könnte die als US-Law gesprochen werden: Leute, wir schalten jetzt alle Rechner im Irak, also diese Achse des Bösen, die von Irak, Kuba bis nach Panama und alle möglichen Leute, die irgendwie Copyright-Sachen oder irgendwelche andere Drogen nehmen als die Töchter des US-Präsidenten und die Nichten. Also die Achse des Bösen ist expandable, und das US kann einfach sagen: Microsoft, ihr seid zwar nett, aber ihr seid jetzt dazu verknackt, das zu tun, und das ist eine Sache, die mir kein gutes Gefühl geben, einfach als demokratischer Staatsbürger. Ich habe diese US-Regierung nicht gewählt, die Mehrheit der Amerikaner auch nicht, aber ich ganz besonders nicht. Ich will da keine fremde Regierung, das ist einfach demokratiephilosophisch, Zugriff auf meinen Computer haben. Und ich wundere mich, dass die deutsche Industrie auch so fröhlich ist und sagen: Ja, amerikanischen Freunde, haben wir nie Konkurrenz gehabt, und lass die doch alles kontrollieren. Hervorragend. Worauf dann jetzt die letzte Folie ist, die ich wirklich gerne oder ungern aufschlage: Es gibt auch Leute, die in Amerika arbeiten und auch eine relativ bekannte Position haben, die der Meinung sind, dass das wunderbarste und bestflorierendste Land der Welt ist, seien gegönnt. Aber selbst diese Leute haben ein bisschen Probleme damit, mit der Idee, das US-Government zu übergeben, weil auch gute Governments könnten korrupt sein, könnten Drogen nehmen, könnten in Iran-Contra-Gates verwickelt werden. Also es könnten theoretisch, also nicht in der Praxis, aber theoretisch könnten da ungute Sachen passieren. Und er weist aber auf einen anderen Punkt her. Also wenn das nicht der Fall wäre, würde er auch ungern Microsoft, die eine Firma, die nicht auf seiner ethischen Basis operiert, machen. Also die ethische Basis kann jetzt verschiedenes sein, machen wir es ganz neutral. Microsoft ist eine Kompanie, die Geld verdienen muss. Es ist eine arme Kompanie, die 40 Milliarden rumliegen hat, und im Kapitalismus ist rumliegendes Geld irgendwie schlecht fürs Karma. Es muss expandieren, es muss neue Sachen machen, und aus dem Grund nehmen wir einfach mal an, dass Microsoft so aussieht, wie ich da vorhin lustigerweise eingeblendet habe. Opa, Leute, ich sage es nur ungern, aber das sind unsere bösen Brüder. Es ist soziologisch so, dass Microsoft aus Leuten besteht, die von der Uni kommen und den ganzen Tag am Rechner sitzen und Sachen zusammenhacken und irgendwie friedlich vor sich hin kompilieren und weiterkompilieren und weiterkompilieren. Leute, Microsoft ist gar nicht so weit weg. Das Problem ist, dass Microsoft gar nicht, es ist ein Hacker, es sieht so raus wie die Leute, die vom Grateful Death Konzert übrig geblieben sind und dann den kleinen Bruder noch mitgenommen haben. Mit anderen Worten, ich komme jetzt gleich zum Schluss, es kommt nicht darauf an, ob Microsoft eine böse Firma ist. Selbst wenn Microsoft die liebste Firma der Welt wäre und nicht irgendwie mit so sich aufgeführt hat, dass selbst die US-Regierung nach Anti-Mafia-Regeln und so weiter ermittelt hat und so weiter. Selbst wenn das nicht wäre, wäre die ganze Konstruktion problematisch. Und selbst wenn das Leute sind, die eigentlich irgendwie jetzt deutlich entspannter aussehen als die Infineon-Marketing-Team, es ändert nichts an der Tatsache, dass diese Leute dann eine Macht in der Hand haben, die einfach nicht mehr kalkulierbar ist. Und bitte bei allem schimpfen auf Microsoft, das sind letztendlich unsere Brüder, die in die Industrie gegangen sind. Das sind Leute, die irgendwie den ganzen Tag nur programmieren und nicht nach rechts und links gucken. Und darunter gibt es in unserer Community auch genug. Also das nächste Mal, wenn wir Microsoft bashing machen, was durchaus berechtigt ist, mal ganz kritisch gucken. Mal auch mal ganz kritisch überlegen, wie unsere Hacker sich benommen haben, als wir alle virtuelle Millionäre waren. da waren nicht alle Leute gut und edel. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie es nach unten geht, dann benehmen sich auch einige Leute nicht so. Also wir sollten in der Diskussion, die jetzt politisch relevant ist, dann vielleicht einiges Microsoft-Bashing, was durchaus berechtigt ist, herunterschlucken und sagen, okay, wir nehmen einfach mal an, alles wird gut. Wir kritisieren einfach nur die Punkte, die wir wissen. Zum Beispiel Microsoft hält es nicht für notwendig, seine Zertifikate zu verlängern. Das bedeutet, alle Leute, nochmal zur Erinnerung, die haben sich nicht in MSN und Passwort einloggen können. Also in diese innovativen Microsoft-Sachen, die wirklich strategisch wichtig sind, die wirklich strategisch ausgegeben worden sind. Wenn das im TCPA passiert, dann habe ich echt die Probleme, dass meine Feuerwehr nicht mehr mit mir redet. Und das ist einfach nicht lustig. Aber kommen wir jetzt also zum Schluss. Also ich fordere euch wirklich auf, schreibt an die Firmen, die möglicherweise damit sind, fragt, ob die Sinn ist. Fragt eure Abgeordneten, ob das eine gute Idee ist, dass das US-Regierung oder eine private US-Regierung oder eine private Organisation irgendwie Kontrolle über die ganze EDV-Landschaft haben soll. Und macht es im Moment jetzt vielleicht auch mal mit hinreichender Ernsthaftigkeit und schluckt einige Microsoft-Bashing-Leute. Denkt immer dran, es sind nette Leute mit einem kleinen Bruder. Gut, dann danke ich euch mal für den ersten Teil, die Aufmerksamkeit. Und jetzt machen wir eine Sache, die durchaus, ich sag's auch offen, innerhalb des CCCs nicht ganz unumstritten war, aber ich habe da gesagt, es ist sinnvoll, auch Leute zu hören, die der Meinung sind, wir könnten TCPA und GPL in irgendeiner Weise zusammenbringen. Und ich habe also einen Kontakt aufgenommen, Herr Kuhlmann von HP Bristol, früher also auch an der PAZ in Berlin. Er hat sich bereit erklärt, da eine kurze Stellung, er arbeitet an dem Bereich TCPA für Linux und dann eine Stellungnahme zu machen. Und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir ihm also die Gelegenheit gibt, vielleicht, wie ist die Zeit? Ist
wir haben noch eine Dreiviertelstunde.
Dreiviertelstunde, vielleicht 23 Minuten. Er kann auch 22 haben, wenn er, nein, also wirklich ungefähr 20 Minuten mal eine Stellungnahme gibt, wie er sich das vorstellt. Und ich würde dann einfach vorstellen, dass wir dann in eine Diskussion eingehen, wo Andreas, der also sehr lange Jahre im Bereich der Softwareentwicklung ist, vielleicht mal auch mal, einfach mal die Diskussion auf dieser einen Teilbereich der TCPA. Ich würde einfach vorstellen, dass wir uns jetzt wirklich auf TCPA, GPL und die Möglichkeiten, die jetzt durch HP Linux da gegeben sind oder verbaut werden, konzentrieren und möchte dich einfach bitten, ob du nach vorne kommen willst oder von hier ist. Dann haben wir noch einen zweiten Stuhl? Ja, dritten Stuhl. So, okay. Da vielleicht, ja.
Respekt!
Okay, ist in 20 Minuten okay? Wir haben jetzt noch drei,
vier Stunden. Ja, ich habe nichts direkt vorbereitet, es geht aus Stehgreif.
Und mach so Stehgreif. Und ja. Also der Kollege wird sich jetzt vorstellen und dann auch eine kurze Stellungnahme machen, wie er zum Beispiel, also die Möglichkeiten, also bin ich verstehbar? Ja. Also sorry. Es wird jetzt eine kurze Vorstellung, was also HP sich mit dem Linux geht und ich werde dann also hauptsächlich auch Andreas eigentlich das Wort geben, der also im Bereich der GPL-Entwicklung lange Jahre Erfahrung hat und vielleicht kommen wir dann doch teilweise zu neuen Sachen. Okay, ich gebe dir jetzt mal das Wort. Upp.
Gut, schönen guten Tag. Mein Name ist Dirk Kuhlmann. Ich komme von den Hewlett-Packard Labs in Bristol, UK. Für mich ist es, glaube ich, mein 15. Jubiläum hier beim CCC, also das 15. Mal, dass ich hier bin. Allerdings bin ich noch nie in dieser Position gewesen. Ich werde ein wenig darüber reden, was TCPA und Open Source, insbesondere Betriebssysteme, aber auch Software, miteinander zu tun haben könnten und auch, warum ich meine, dass eine mögliche Verbindung zwischen Open Source, Betriebssystemen und eine Architektur, die ähnlich aussieht wie TCPA, unter Umständen sogar vollkommen unvermeidlich sein wird. Ich werde da möglicherweise in ein paar Wespennester stoßen, aber naja, das werde ich anhand der Reaktion dann schon merken. Zu Rüdigers Vortrag möchte ich erstmal bemerken, dass mir nicht ganz klar geworden ist, in welchem Zusammenhang TCPA und Microsoft stehen. Das wurde zum Teil als Synonym verwendet oder aber TCPA als logische Voraussetzung für etwas, was Microsoft machen möchte. Da ist unter Umständen eine begriffliche Klärung notwendig und auch angebracht. Also diese Verwirrung geht mit zurück auch auf Frost Andersons Paper, der dort die FAQ zugeschrieben hat. TCPA ist eine Technologie, die aus dem Chip besteht und einigen definierten APIs. Das, was darum herum gebaut werden muss, ist ein Betriebssystem und eine Softwareumgebung, die dieses ausnutzt. Von allein macht TCPA und insbesondere dieser Chip überhaupt nichts. Das heißt, wir unterhalten uns im Prinzip darüber, welche Architektur auf TCPA aufsetzen soll und auch, ob sie zum Beispiel An- und Ausschalten erlaubt und wie diese Software geschrieben werden soll. Mir scheint diese Unterscheidung deswegen wichtig zu sein, weil insbesondere in Rosses Paper eine Konfrontation aufgebaut worden ist zwischen Interessen der freien Softwarebewegung auf der einen Seite und Interessen derjenigen Leute, die an Sicherheit oder genauer an Assurance von Programmen arbeiten, die auf TCPA-Basis dann überprüft werden sollen. Ich möchte das kurz erläutern. Es ist relativ klar, dass das Blackbox-Prinzip im Bereich Computersicherheit äußerst kritisch zu bewerten ist. Das heißt, es wird immer eine Schwierigkeit sein, einem Chip oder auch einer Software zu vertrauen, die sich durch nichts weiter auszeichnet, als dass sie von vertrauenswürdigen Kreisen signiert und abgenickt worden ist. Also da gibt es ein absolut fundamentales Problem. Das gilt sowohl für den Chip selbst, wie Rüdiger ausgeführt hat. Also vielen Dank für die Hinweise zum Beispiel auf einen möglichen versteckten Kanal im Random-Prozessor oder auch bei der Key-Generierung. Das sind genau die Punkte, die aus kryptografischer Sicht dort kritisiert werden könnten. Und es wird auch interessant sein, auf welche Art und Weise Zertifizierungsstellen die Nichtexistenz solcher Hidden Channels zertifizieren können oder ob das möglich sein wird. Ich weiß persönlich nicht, auf welche Art und Weise das erfolgen kann. In einem Gespräch mit Ross Anderson habe ich vorgeschlagen, TCPA unter GPL-Lizenz zu produzieren, weil das die einzige Möglichkeit wäre, durch Veröffentlichung der Pläne und durch öffentliche Überprüfung sicherzustellen, dass eben an beiden Mechanismen nicht herumgefummelt worden ist. Ob das möglich ist, darüber mögen Leute verschiedene Ansicht sein. Ross hat mich natürlich ausgelacht. Sowas würde nie im Leben passieren, wenn da nur ein paar große Chip-Produzenten im Augenblick dran sitzen. Auf der anderen Seite geht hier das Projekt Free CPU ins vierte Jahr. Ich sehe, dass die Entwicklergemeinde durchaus in der Lage ist, auch mit dieser Technologie fertig zu werden, wenn auch ein bisschen langsamer. Und unter Umständen ist ein Szenario vorstellbar, in dem ein solcher Chip tatsächlich so produziert wird, dass er auch Untersuchungen aus unabhängigen Kreisen statthält. Also die Kritik, dass sowas überprüfbar sein muss, ist im Prinzip absolut korrekt. Die Frage ist, auf welche Art und Weise macht man es denn? Traut man nicht den existierenden Zertifikationsinstanzen, dann muss man eine Alternative schaffen. Und genau dort bin ich am Punkt GPL und TCPA. Der gesamte TCPA-Ansatz ist erstmal aus einem prinzipiellen Grund eingeführt worden. Was die Entwerfenden wollten, war eine Art von, mathematisch gesprochen, Induktionsanker. An irgendeiner Stelle muss ich einen Nagel in die Wand hauen, an dem ich praktisch die Vertrauenswürdigkeit und Überprüfung meines Systems aufhänge. Ich kann nicht irgendwo in der Luft anfangen, sondern ich muss einen Kern haben, den ich als sicher entweder deklariere oder von dem ich wegen Überprüfung überzeugt bin, dass er sicher ist. Und von diesem Kern aus fange ich dann an, induktiv sich ausweitend meine gesamte Systemsicherheit zu überprüfen. Also angefangen mit einem kleinen Kern, der vielleicht auch nur das BIOS umfasst, über den Bootloader, das Operationssystem, ladbare Kernelmodule, Programme, die dabei gestartet werden, Konfigurationsfiles und so weiter und so fort. Diese Idee ist erstmal keine Raketenwissenschaft. Allerdings ist mir auch noch nichts untergekommen und keine Idee formuliert worden, die auf andere Art und Weise sowas wie ein Bild meines augenblicklichen Systemzustandes produzieren kann, die mir erlaubt, tatsächlich mein Passwort beim ersten Erscheinen des Bootprompts einzugeben und relativ sicher zu sein, dass das, was mich da fragt, tatsächlich die Shell ist und nicht irgendwas, was als allererstes das Passwort irgendwo anders hin überträgt. Also wer hier im Saal eine andere Idee hat, auf welche Art und Weise dieser Überprüfungsprozess organisiert werden könnte, der ist eingeladen, sich mit mir danach darüber zu unterhalten. Ich habe bisher niemanden getroffen, der etwas anderes als einen induktiven Prozess vorgeschlagen hat und einen induktiven Prozess, der letzten Endes in Hardware eingegossen sein muss, denn alles, was in Software da ist, kann natürlich modifiziert werden, inklusive der Selbstüberprüfung, und das ist genau das, was man bei einem induktiven Anker nicht brauchen kann. Das ist also erstmal die Begründung, warum das in Hardware passiert und nicht in Software, obwohl das natürlich wiederum unter Bezugnahme auf Rüdigers Argument leichter zu überprüfen wäre, zum Beispiel, was ist die Qualität des Random-Generators und ist das wirklich so, dass man den Sachen trauen kann. Hier handelt es sich meiner Meinung nach um ein fundamentales Dilemma und wie gesagt, auf Vorschläge wäre ich gespannt. Gehen wir mal für einen Moment von der Annahme aus, dass es Hardware geben muss, die diesen Induktionsanker darstellt. Dann ist natürlich die Frage als nächstes, wie schlau ist diese Hardware? Wie schalte ich sie an? Kann ich sie abschalten? Kann ich nur alles an- und abschalten? Oder kann ich auch Teile davon an- und abschalten? Und hier geht es natürlich dann in Fragen rein, die berühren, auf welche Art und Weise ich überhaupt ein System produziere. Also als Tipp oder als Entwurfsstrategie würde ich vorschlagen, dass alles das, was mir entweder ein Alles oder ein Gar-Nichts erlaubt, in diesem Fall, also Dinge nur als Paket zu bekommen oder aber alles ausschalten zu müssen, im Prinzip erstmal skeptisch beobachtet werden müssen. Und ich kann den hier Versammelten nur den Rat geben, die Version 1.2 des TCPA-Standards, die irgendwann in den nächsten Monaten zumindest der Diskussion zur Verfügung gestellt wird, daraufhin sorgfältig zu untersuchen. Zum Beispiel ist die Timer-Funktion, die von Rüdiger angesprochen wurde, kein Bestandteil der augenblicklichen Chips, das ist Version 1.1, sondern wird frühestens in der Version 1.2 vorhanden sein. Gut, aber kommen wir zurück zu der Annahme. Nehmen wir mal an, wir brauchen tatsächlich Hardware, um sowas wie einen Überprüfungsprozess meines sich bootenden Systems und meines laufenden Systems tatsächlich in Gang zu setzen, und zwar vertrauenswürdig in Gang zu setzen. Die Frage, die sich eigentlich stellt, ist, welche Art von Software schreibe ich um diesen Hardware-Baustein herum, sodass der Benutzer, der damit sein System beim Booten überprüft, gleichzeitig die Sicherheit hat, dass dieses Messsystem nicht selbst als Spion fungiert und Dinge auf seinem System macht, die dort nichts zu suchen haben. Und hier kommen wir natürlich zur Frage von offener und geschlossener Software. Es ist meine Ansicht, dass ein hardwarebasiertes System wie das, was sich um TPM und TCPA herum baut, letzten Endes auf mittlere Sicht nur in Verbindung mit offener Software überhaupt realisieren lassen wird. Insbesondere, wenn man Veränderungen im Standard 1.2 dazu nimmt. Denn es ist mir nicht klar, wie auf andere Art und Weise die Benutzer den Messergebnissen trauen sollen, die von diesem System erzeugt werden. Also nehmen wir mal an, mein Chip lockt alles mit und schreibt alles rein, was ich denn so gemessen habe. Auf welche Art und Weise weiß ich, dass mein Messsystem funktioniert? Wie ist das kalibriert? Ist das überprüft? Wer kann mir darüber Versicherung geben? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die einfache TCPA-Philosophie, die besagt, dass 95% der Leute ohnehin ihren Verkäufern trauen, weil sie null Alternative sehen. Sie sind keine Spezialisten in Computersicherheit. Und wenn ein namhafter Verkäufer oder aber das BSI oder sonst wer mit Rang und Namen sagt, dass das schon alles mit Recht und Ordnung zugeht, was da gemessen worden ist, dann werden die sich im Zweifelsfall darauf verlassen, sich darauf berufen und sie unter Umständen auch vor Gericht darauf berufen, dass sie es nicht besser wissen, sondern der Aussage dieser Institutionen trauen. Natürlich gibt es immer diese kleinen gallischen Dörfer, und vor Teilen sitze ich ja nun gerade im Augenblick. Die sind mit dieser Art von Lösung nicht so unbedingt glücklich, sondern fühlen sich erst dann rückversichert, wenn sie selbst diese Sache unter die Lupe nehmen können. Wenn man Und ich finde diese Haltung nicht nur in Ordnung, sondern absolut notwendig. Denn wenn man Lawrence Lessings Argument ernst nimmt, dass Code immer mehr zu Gesetz wird, das heißt also, dass auf technische Art und Weise legale Sachverhalte implementiert werden, die die Gesellschaft beeinflussen, dann ist natürlich die logische Konsequenz daraus, dass diese Art von Code einer demokratischen Kontrolle unterzogen werden muss, öffentlich sein muss, diskutiert werden können muss und eben auch so implementiert wird, dass zumindest informierte Kreise der Öffentlichkeit mit diesem Code einverstanden sind. Und das genau ist die Rolle von Leuten, die coden können oder hacken können und diese Art von Systeme schreiben können. Aus diesem Grund halte ich es für, obwohl ich viele Teile von Rosses FAQ teile inhaltlich und auch einige seiner Besorgnisse, halte ich, dass wir, was er über mögliche Auswirkungen in hinsichtlich von Open Source Software gesagt hat, für eine ziemliche Katastrophe. Ich habe den Eindruck, dass große Teile der GPL-Gemeinde auf einen Nebenschauplatz gezogen werden, der sich in erster Linie mit Digital Rights Management auseinandersetzt, statt mit den eigentlichen Fragen, wie man gleichzeitig, und genau das ist das Kernproblem, offene Software schreiben kann, die auf der anderen Seite vertrauenswürdig ist. Denn dass das nicht dasselbe ist, das haben zumindest die letzten beiden Jahre Diskussionen gezeigt. Also vor 2 Jahren gab es eine ziemlich breite Diskussion beim Symposium for Privacy and Security in Berkeley, das von Peter Neumann moderiert wurde, der sich sehr, sehr stark mit Fragen der sicheren, offenen Computersysteme beschäftigt. Und seitdem ist die Diskussion 2 Jahre vorangeschritten. Der augenblickliche Stand der Diskussion ist der, dass Offenheit von Software zwar eine notwendige Voraussetzung für die schlussendliche Sicherheit von Systemen darstellt, da sie Peer Review erlaubt, dass es aber keine hinreichende Voraussetzung ist, weil trotz des allseits beschworenen 1000 Eyeballs Principles niemand sicher sein kann, dass tatsächlich 1000 Augen auf diesen Code geguckt haben, sondern die meisten Leute jetzt eben nicht stumpf einfach den Treiber installieren wie ein normaler Windows-Benutzer, sondern den Treiber stumpf kompilieren und installieren wie ein ordentlicher Linux-Benutzer, ohne sich allerdings notwendigerweise um die Interna von solchen Modulen großartig Gedanken zu machen. Das heißt also, was als 1000 Eyeballs Principles gelobt wird, ist erstmal eine ganz gute Sache. Wie weit es tatsächlich gemacht wird, kann keiner so richtig nachvollziehen. Hinzu kommt, dass die Philosophie von Open-Source-Entwicklung und relativ schnellen Prototyping eine Art von Problemen sehr, sehr gut adressiert und in den Griff bekommt, und zwar funktionale Probleme oder Probleme, die im laufenden Betrieb auftreten. Also fällt der Webserver ständig aus, dann gibt es immer Leute, die sich dran setzen und versuchen, den Fehler zu finden und einen Patch einzureichen. Das ist sehr, sehr erfolgreich, und zwar so erfolgreich, dass Leute, die methodologische Softwareentwicklung studiert haben, dort stark ins Grübeln gekommen sind, ob sie tatsächlich dem richtigen Modell folgen. Was weitaus schlechter funktioniert bei diesem Modell der Entwicklung, sind Dinge, die, nun sagen wir mal, nicht in der funktionalen Beschreibung drinstehen, aber trotzdem laufen. Also, wer stört sich daran, dass ein Webserver alles das macht, was er tun soll, aber außerdem noch ein bisschen mehr? Wer hat dieses bisschen mehr mal untersucht und auf welche Art und Weise könnte es jemals rauskommen, dass der Webserver ein bisschen mehr macht? Das ist ein ähnliches Problem wie dieses Blackbox-Prinzip, was Rüdiger angesprochen hat mit dem Chip. Natürlich, man hat einen Random-Generator und der macht genau das, was er soll. Nämlich er produziert Zahlen, die aufgrund aller möglichen Tests, die man darauf anlegen kann, Zufallszahlen sind. Es sind aber trotzdem keine zufälligen Zahlen, sondern es passiert noch etwas anderes. Genau dasselbe kann natürlich auch in Open-Source-Source-Code passieren, wenn keine Versicherung darüber existiert, dass dieser Code daraufhin überprüft worden ist. Gut, und meine Frage wäre eben, welche Versicherungen haben wir, dass dieser Code überprüft worden ist und quergelesen worden ist? Für die großen Pakete ist es kein Problem. Je spezieller Anwendungen werden, desto weniger Augen gibt es, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Und für mich stellt sich ganz allgemein die Frage, ob sich die Open-Source-Bewegung als Gesamtheit dem Problem der Sicherheit und dem der Assurance auf eine weitaus ernstere Art und Weise stellen muss,
als das bisher der Fall war. Das muss nicht unbedingt heißen, dass sie das Äquivalent einer E3-Zertifizierung in die Wege setzt, die unter Umständen wegen der kurzen Entwicklungszeiten sowieso vollkommen unmöglich wäre. Eine Zertifizierung dauert ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre. In der Zwischenzeit sind zwei neue Hauptversionen des Kernels rausgekommen. Also das Modell scheint dort irgendwo an seine Grenzen zu stoßen. Was Zertifizierung angeht, übrigens hier definitiv, es gibt keine Bestrebungen, die mir bekannt sind, die versuchen, Teile oder das gesamte Betriebssystem hinsichtlich in eine Integration von TCPA zu zertifizieren. Was immer dort verbraten worden ist in der FAQ, ist reine Spekulation. Und ich würde Ross dann auch bitten, seine Quellen offen zu legen, wenn die andere sein sollten als ich selbst. Gut, die Hauptfrage ist so wie ich die Sache sehe, ist, lässt sich die Open-Source-Gemeinde in eine Diskussionsposition hineinmanövrieren, wo die Dinge entweder nur Open-Source oder aber assured oder sicher sein können. Denn das scheint das Problem zu sein, wenn ich Rüdiger richtig verstanden habe. Wenn man also davon ausgeht, auf der einen Seite, dass man eine Codebasis festlegen muss, nachdem sie überprüft worden ist, um die verifizierten oder überprüften Eigenschaften zu halten. Auf der anderen Seite aber sagt, dass GPL genau auf die Erweiterung dieser Codebasis ausgerichtet ist, dann hat man da ein ganz offensichtliches Dilemma. Und es wäre interessant, hier in diesem Raum zu diskutieren, auf welche Art und Weise dieses Dilemma angegangen werden kann. Ich persönlich sehe keine Möglichkeit, beliebige Erweiterungen einer überprüften Codebasis zuzulassen und gleichzeitig weiterhin für dessen Sicherheit querzuschreiben, ohne dass das zumindest einer weiteren Überprüfung unterzogen worden ist. Gut, ich glaube, das reicht erstmal als Einführung und ich würde das Mikrofon jetzt einfach weitergeben. Ich würde nur die Anwesenden bitten, die Begriffe auseinanderzuhalten. TCPA ist eine Technologie, Palladium ist etwas, was eine bestimmte Firma damit machen will. TCPA ist sich dasselbe wie Big Brother und TCPA kann unter Umständen dazu führen, dass die GPL und sichere Systeme, die auf offener Sourcen beruhen, möglich werden, anders als das im Augenblick der Fall ist. Vielen Dank.
Okay. Herzlichen Dank also für das Statement. Ich will eigentlich jetzt nur zwei Sätze machen, wo ich angesprochen wurde und dann gleich Andreas weitergeben für eine Stellungnahme und dann eine ganze Reihe von Leuten dann dran nehmen und die bitten sich also entsprechend kurz zu führen. Ich möchte eigentlich da nur zwei Bemerkungen machen. Erstens diese Kritikpunkte, dass Open Source allein nur eine notwendige Bedingung, keine hinreichende Bedingung ist berechtigt und in der Tat haben wir ja auch auf der HAL durchaus einen ganzen Workshop gehabt, wo einer der Hauptcontainer, Jude Daniels, durchaus die These gemacht hat, wir sollten uns einfach mal intensiv an den Ohren rütteln über die Qualität von Open Source und das ist eine berechtigte Kritik. Aber wie du auch schon gesagt hast, ist es eine notwendige Bedingung. Ich habe nur einen Satz, der ein Trost ist, einen geheimen Channel zu verstecken, den zu finden, ist sehr viel einfacher, als einen Sicherheitsbeweis zu machen. Also wenn irgendwelche Schweinereien in der Sache ist, kannst du mich mit allen anwesenden Drogen abfüllen und ich werde es trotzdem hier noch aufdecken können. Insofern ist es schwierig und dieser Kritikpunkt ist wirklich einer der Kerntriumphe der Open-Source-Sache. Aber ich möchte jetzt irgendwie stoppen, ich könnte noch sehr viel zum Thema Hardware, ich meine, da haben wir auch schon ein paar Vorträge gemacht und so weiter, aber ich gebe jetzt mal wegen der fortgeschrittenen Zeit direkt an Andreas, der wird jetzt auch etwa 10 bis 15 Minuten darauf antworten und dann die Leute hier auch noch dran nehmen. Ich hoffe, dass ich die Reihenfolge einigermaßen drauf habe. Hat sich außerhalb dieses Pulks, hat sich hier noch jemand gemeldet? Und okay, dann machen wir das irgendwie nachher. Gut, okay, ich gebe das Wort Andreas. Herzlichen Dank.
Okay. Ja, ich denke, ein ganz wesentlicher Punkt, der hier nicht angesprochen wurde, ist, wem gehört denn eigentlich der Schlüssel, der da drauf liegt? Also ich stimme darin überein, dass wenn man einen Computer haben möchte, dem man vertrauen kann, dass es dann notwendig ist, sowas wie eine Keimzelle des Vertrauens zu haben, also etwas, was sich leicht überprüfen lässt und sich von da immer größere Teile des Systems zu bootstrappen. Also ein schönes Beispiel ist ein Rootkit, das sich als Kernel-Modul installiert, oder dass gar den Kernel-Patch dann bis zum nächsten Reboot wartet. Sowas kann ich natürlich erkennen, wenn die Kernel-Module signiert sein müssen und wenn es einen Mechanismus gibt, der dafür sorgt, dass der Kernel, der die Dinger nachlädt, auch nur gebootet wird, wenn er von mir unterschrieben wird und so weiter und so fort. Und die große Kritikpunkt an TCPA ist nicht etwa irgendwie dieser technische Mechanismus, sondern der große Kritikpunkt ist, dass der Masterschlüssel, der da drin steckt, der sogenannte Endorsement Key, nicht mein Schlüssel ist, sondern den hat der Hersteller beim Herstellen da reingetan. Und er überprüft nicht etwa, ob da der Code draufläuft, von dem ich möchte, dass er draufläuft, sondern er überprüft, ob da Code draufläuft, der vom TCPA-Konsortium zertifiziert wurde, dass er da drauflaufen darf. Okay, man kann das auch alles ohne TCPA auch hochfahren, schön und gut, aber dann kann man sich nicht bei MSN einloggen, dann kann man seine Steuererklärung nicht abgeben, dann kann man keine Filmchen gucken oder was auch immer Sie sich da ausdenken werden mit dem Argument, aber das muss doch sicher sein, meine Damen und Herren. Und ich habe mit der technischen Architektur von TCPA überhaupt gar kein Problem, wenn das mein Master Key ist, der da drin steckt, der überprüft, ob ich will, dass die Software da läuft oder nicht, weil der, dem ich letzten Endes am meisten traue, das bin ich selber und das ist nicht HP und das ist nicht IBM und das ist nicht Microsoft, das ist nicht das BSI, das ist nicht die NSA und auch gar keine andere Regierung oder Zertifizierungsstelle, sondern ich. Und ich würde mal behaupten, dass das ist letzten Endes auch ist, was das Wort Hacker eigentlich ausmacht. Also es geht ja irgendwie, Rechner einbrechen hier, Software schreiben da, aber im Kern geht es doch darum, dass man die Kontrolle darüber hat, was auf dem Computer passiert, dass der Computer ein Werkzeug ist, das man gebrauchen kann. Der nächste Aspekt, den ich da vernachlässigt sehe bei der Diskussion, ist, dass die Philosophie der GPL nicht nur heißt, man darf sich den Source Code angucken, das darf man auch bei Microsoft, da muss man sich bloß die passende Lizenz kaufen, kriegt man den gesamten Windows Source Code geliefert, nur ändern darf man ihn nicht. Die Idee hinter der GPL ist, dass jeder den Source Code ändern darf und das geänderte Binary einsetzen kann. Und wir haben bei TCPA schlicht und ergreifend den Fall, dass dann Funktionalität verloren geht, nämlich in dem Moment, wo ich meinen eigenen Linux-Kernel compile und nicht den von HP runterlade, den vorcompilten, kann ich da kein Feature mehr einbauen, weil ich brauche den Kernel von HP, damit ich die Filmchen aus dem Internet gucken kann. Und wenn ich den Kernel modifiziere, sodass er, sagen wir mal, sicher ist gegen die Sicherheitslücke von vorgestern, wo HP nicht schnell genug war, ein Binary zu liefern, dann geht mir plötzlich die Funktionalität verloren. Und genau das war von der GPL so nicht beabsichtigt. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt, den ich da sehe. Und wenn man sich mal die Spezifikation anguckt, ich habe sie hier vor mir, das, worum es sich da dreht, ist tatsächlich einer Third Party, also jemanden, der sich von außen auf den Rechner drauf connectet, nachzuweisen, dass auf diesem Rechner ein System die Kontrolle hat, das von der TCPA zertifiziert wurde. Weil nur einem solchen System kann man ja seine wertvollen Multimedia-Daten anvertrauen oder sagen wir mal firmeninterne Mails oder regierungsinterne Mails oder was auch immer. Also das Argument, ja, das dient ja bloß gegen die bösen Viren, das ist einfach mal so nicht wahr. Es geht im zentralen Design darum, die ersten Kapitel richten sich darauf, einer dritten Person zu beweisen, hier läuft nur Software, der ihr vertrauen könnt. Also es geht nicht um mein Vertrauen, sondern es geht um deren Vertrauen, damit sie mir die Daten in die Hand geben können. Das waren soweit erstmal die wichtigsten Kritikpunkte. Ich denke, dass ein Chip, der sich um meine Keys kümmert, gut und schön, aber bitte nach meinen Spielregeln, ist, denke ich, die Zusammenfassung.
Ich würde jetzt, egal wie wir vorgehen, ist ein bisschen unbefriedigend. Es wäre natürlich, ich hätte sehr viel auf der Seele, gerade was diese die Zuverlässigkeit der Netzwerkstruktur angeht, auch wohl hier eine Möglichkeit zu antworten. Da ich würde aber trotzdem vorschlagen, dass wir jetzt erstmal ein, zwei Leute aus dem Publikum dran nehmen und dann nochmal hier auch die Möglichkeit geben, auch direkte Fragen. Vielleicht ist die Möglichkeit auch direkte Fragen an den Kollegen von HP zu stellen, wie dann Details aussehen können, wie es möglich ist, weil wir sind einfach in der Situation, wo auch, das ist ein Argument, das ich auch an der rechten Seite, das ich nachvollziehen kann, diese Sachen werden kommen. Und es ist auch die Frage, wie man damit umgeht. Und da gibt es halt verschiedene Ansätze. Aber ich gebe jetzt mal erst mal vorne, Moment, hinter dir war einer, nee, Moment, irgendeiner war der...
Hier.
Hallo. Ja, okay. Nee, rechts neben Pfeffer, der Kollege. Rechts neben Pfeffer. Okay, mach du mal und dann
Pfeffer. Also ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben. Also Punkt 1 ist, jetzt muss ich so die Open Source rechtfertigen, dass sie sich ändert und Modifikationen machen Signatur kaputt. Also meißen wir Software in Stein und in Lochkarten. Ich finde das halt, das ist ein Quatschkonzept. Also dass man halt immer sagt, ja, das ist jetzt signifiziert, das ist toll und das muss jetzt gut sein. Punkt 2, wer ist denn TCPA? Ich finde das schon sehr krank. Wer zertifiziert das oder wer überwacht die Überwacher?
Okay, das sind zwei Fragen jetzt, die Entschuldigung, dass
ich
jetzt.
Ich genau will nur kurz Punkte sagen. Darf ich noch kurz dann.
Einen Punkt. Zwei.
Okay, dann TCPA kann man ja auch ausschalten. Das ist so wie DVD, die region-free sind und Makrovision-free sind, DCSS-free. Es gibt die halt nicht. Das sind so Independent-DVD-Produktionen. Pornos, sowas. Und ich meine, Zertifizierung schützt nicht vor Dummheit und Signaturen macht Software nicht besser.
Okay, vielen Dank. Jetzt noch Pfeffi und also auch bitte kurz und dann würde ich vorschlagen, der Kollege darf antworten und dann versuchen wir noch so möglichst viele Leute rein zu kommen, bevor wir rausfliegen, schlicht und einfach.
Pfeffi. Ja, ich wollte eigentlich auch sagen, dass Zertifizierung und TCPA nicht sicherstellt, dass die Software sicher ist, sondern dass sie nicht geändert wurde. Und das ist ein großer Punkt. Die ganzen Zertifizierungs- und kryptografischen Signaturdinger beweisen mir gar nichts, sondern beweisen Microsoft bei Windows als Tester der Signatur, dass da niemand was geändert hat. Und das hilft mir überhaupt nichts, denn alle bisher gelieferten Versionen von Windows waren jeweils nicht geändert und unsicher. Also es hat überhaupt nichts mit der Sicherheit zu tun. Es ist ein reines Strohfeuer, was benutzt wird, um das System in den Markt zu drücken. Und es geht darum, ist es modifiziert worden. Das heißt, letztendlich habe ich es modifiziert, denn die Patches von Microsoft sind ja auch signiert. Also das Einzige, was so erkannt werden kann, ist, ob ich als User das System willens oder versehentlich modifiziert habe.
Okay, also das ist, denke ich, zwei gute Fragen. Also die erste ist, wer ist die CPA? Das ist, glaube ich, eine relativ direkte Frage. Wer ist also zuständig für den Master Key? Was ist da geplant? Und die zweite Frage ist, wie geht GPL-Softwareentwicklung in deinem Sinne weiter? Also gibt es eine Möglichkeit halt dann für Leute, das irgendwie zertifizieren? Es gibt ja zumindest auch sehr viele Leute, die sagen, möglicherweise sagt HP, wir zertifizieren bei GPL-Software für frei, zumindest für Sachen. Vielleicht einfach mal die, das kann man auch kritisieren, aber vielleicht einfach mal die Stellungnahme, was ihr euch in dem Bereich überlegt habt.
Gut, ist das zu hören? Ich gehe kurz auf die Fragen der Reihe nach ein. Open Source und Rechtfertigung von Änderungen in Open Source. Es geht nicht um die Rechtfertigung von Änderungen von Open Source als Open Source. Ich denke, man muss hier zwei Dinge auseinanderhalten. Zum einen gibt es den Source Code und die Funktionalität eines Programms und die möchte man natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise anpassen. Auf der anderen Seite gibt es zumindest bei quergelesener und überprüfter, durch Peer-Review überprüfter Software, sowas wie eine Security Assurance. Was bedeutet, diese Software macht dies und nur dies und nichts anderes. Erweitere ich dieses Statement, dann kann ich, oder erweitere ich den Source Code, dann kann ich dieses Statement nicht mehr halten, weil beliebige Dinge hinzugefügt werden können. Ist mir daran gelegen, den Assurance-Aspekt aufrechtzuerhalten, dann habe ich ein Problem. Ist mir eher an Flexibilität gehalten, dann muss ich mich natürlich überhaupt nicht rechtfertigen, sondern ich werde verändern, was immer ich möchte. Bloß diese beiden Aspekte sind deutlich unterschiedlich. Und es gibt Leute, denen ist eher an einem und es gibt Leute, denen ist eher an anderem gelegen. Also Linux hat die Schlafzimmer verlassen, das läuft auf Industrieservern. Und es gibt Leute, die haben deutlich andere Probleme, als reine Flexibilitätssachen in den Vordergrund zu stecken. Das ist zumindest von meiner Warte. Die zweite Frage, wer ist TCPA? Also die Liste, die hier angezeigt wurde, die sah schon relativ vollständig aus. Bitte? Mir ist nicht bekannt, dass das überhaupt geheim ist. Also ich
Es ist nicht offen auf der Webserver, im Gegensatz zu den meisten anderen oder meines Wissens allen anderen Industriekonsortien, die ich kenne.
Gut, also ich bin überfragt ganz einfach. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, ich habe das nicht miterfunden, ich betreibe eine Website nicht, deswegen weiß ich ganz einfach nicht, ob das irgendwo veröffentlicht ist oder nicht. Darauf kann ich nicht antworten. Was diesen Master Key angeht, ich glaube, es bestehen... Und das ist ein Problem in der gesamten Diskussion, inklusive der Diskussion auf der Krypto-Mailing-Liste gewesen. Es bestehen deutliche Missverständnisse darüber, was das für ein Master-Key ist und wozu der eigentlich gut sein soll. Erstens, Endorsement-Keys sind spezifisch für jeden einzelnen TPM-Chip. Das heißt, es gibt nicht einen großen Endorsement-Key, sondern jeder Chip hat einen Endorsement-Key, der allerdings von irgendwas signiert sein muss, um als Endorsement Key von einer TPM erkannt zu werden. Die Spezifikation schreibt vor, dass dieser Endorsement Key auf genau zwei Arten und Weisen produziert werden kann. Entweder muss er auf einen Generator auf dem Chip produziert werden, und zwar auf eine Art und Weise, dass ihn nicht mehr der Hersteller sieht. Das heißt also, der Hersteller bekommt nur den öffentlichen Teil des Schlüssels und der wird signiert. Der private Teil des Schlüssels bleibt in der TPM und verlässt diese TPM auch nicht. Die zweite Möglichkeit ist, dass es praktisch unter Verfahren hergestellt wird, die augenblicklich für Smartcards angewendet werden und die zum Beispiel auch das US-Militär akzeptiert, nämlich dass Schlüsselpaare vorgefertigt werden auf irgendeine Art von Hardware, der private Teil auf den Chip geladen wird, vollständig vernichtet wird und der öffentliche Teil signiert wird. Das ist die Art und Weise, auf dem diese Keys hergestellt werden können, gemäß Spezifikation. Nun kann man natürlich sagen, wie weiß ich, dass das so passiert? Und meine Antwort ist, natürlich weiß ich es nicht. Da muss ich den Leuten glauben, die diesen Chip bauen. Und wenn ich was Besseres haben will, dann überzeuge ich unsere Freunde von der Free CPU, dass sie diesen Chip auf eine Art und Weise bauen, dass ich da mehr Vertrauen rein habe. Ich verstehe das.
Entschuldigung, als Fairness-Kommission muss ich trotzdem mal, weil es sind noch zu viele Fragen. Also ich denke, das Statement ist klar und wir können bewerten, wie wir das einzuschätzen haben, wenn wir vertrauen. Das ist auch fair, es ist andere Philosophie und man muss die Philosophien einfach auch offen sein, damit man sie diskutieren kann. Vielleicht jetzt aber noch.
Okay, der dritte Punkt war, Zertifizierung macht Software nicht sicher. Das ist so natürlich erstmal vollkommen richtig. Der Hinweis auf Microsoft ist ein bisschen unfair. Ich möchte mich hier nicht über Microsoft unterhalten, denn ich bin hierher gekommen. Um mich über GPL und TCPA zu unterhalten, nicht darüber, was Microsoft auf der Grundlage von Longhorn und TCPA unter Umständen hinterher als Palladium verkaufen wird. Das interessiert mich hier in diesem Diskussionszusammenhang einfach nicht. Dass eine Unterschrift Software nicht sicher ist, ist uns, glaube ich, allen vollkommen klar. Die Herausforderung ist eher, ist die Open-Source-Gemeinde in der Lage, Verfahren zu schaffen, einen Review-Prozess zu schaffen, bei der eine Unterschrift einer Institution oder einer Gruppe, die sich diesen Code unter die Lupe genommen hat, tatsächlich etwas besagt. Das ist wiederum eine Vertrauensfrage und eine, die ernst genommen werden sollte, denn wie ich im Einführungsvortrag gesagt habe, ist es nicht so, dass die reine Offenheit von Code diesen schon vertrauenswürdig macht, ganz besonders dann nicht, wenn es um Sicherheits- oder Assurance-Zusagen geht. Das waren die drei Fragen, soweit ich sie verstanden habe.
Okay, vielen Dank.
Es gab noch eine, und zwar die Frage, für wen oder wem beweist eigentlich diese Signatur irgendwas? Beweist die mir was oder irgendjemandem anders? Das ist eine sehr interessante Frage und das ist eins der möglichen Wespennester, in die man hier reinstechen muss. Und es rüttelt auch an einer Grundfeste des Selbstverständnisses vieler Leute hier, die gewohnt sind, sich auf ihrer eigenen Maschine, die sie selbst besitzen und die selbst gekauft haben, als so eine Art von Minigott zu betrachten, die Super-User-Privilege haben und deswegen jedes einzelne Bit auf dieser Maschine anfassen und kippen können. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist, solange die Maschine zu Hause auf dem Schreibtisch steht und man selbst in der Regel was damit macht, aber niemand anders dabei stört. Was vielen Leuten nicht klar ist, ist, dass es sich bei Computern heute und in Zukunft um Kommunikationsinstrumente handeln wird, im Gegensatz zu Maschinen, die bei mir auf dem Schreibtisch stehen Und da stellt sich diese Situation vollkommen anders dar. Als Beispiel, wir befinden uns hier in einer Gesprächssituation, die nur deswegen funktioniert, weil niemand von mir erwartet, dass ich auf den Tisch mich stelle und tanze, sondern dass ich hier logisch halbwegs zusammende Argumente von mir gebe. Genau dasselbe würde ich von Fragern hier erwarten. Das sind ein Haufen implizite Annahmen, die im direkten menschlichen Kontakt ohne weiteres funktionieren. Sitzen Maschinen dazwischen, dann kann ich davon nicht mehr ausgehen, denn die sind inzwischen so schnell und mit so vielen Programmen beladen, dass Maschinen so etwas wie eine eigene Intention entwickeln können, von denen nicht mal der Besitzer eine Ahnung hat. Das heißt, da läuft irgendein Rootkit und kommuniziert mit Maschinen außerhalb. Das entspricht nicht unbedingt demjenigen, was der Besitzer will, passiert aber trotzdem. In einer Kommunikationssituation ist es wichtig, dass ich mein Gegenüber, nicht ich selbst, sondern ein Dritter, ein Kommunikationspartner, darauf verlassen kann, dass ich bestimmte Dinge während der Kommunikation unterlasse. Zum Beispiel Programme monitoren, Debugger anschmeiße, versuchen, bestimmte kryptografische Primitiven zu hacken oder Applets zu entschlüsseln, während ich eine Transaktion unternehme. Diese Versicherung, dass ich meine Rechte praktisch für den Zeitraum einer Kommunikationssituation abgebe, um überhaupt mit dem anderen zu kommunizieren, sind sozusagen Grundlage dafür, dass Kommunikation überhaupt stattfinden kann. Und dieses beweisbar zwischen Rechnern herzustellen, dieses soll oder ist ein Aspekt, den TCPA schlussendlich ermöglichen soll. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass jeder sein kleiner Gott auf der eigenen Maschine ist. Es hat was damit zu tun, dass man seine Rechte abgibt, um eine Kommunikation zu ermöglichen. Das ist die Philosophie, die dahinter steht.
An der Stelle muss ich gleich nochmal einhaken, weil das ist eine These, die ich, das ist wirklich der zentrale Punkt, um den es bei der Diskussion geht. Ich bin nicht bereit, auch nur ein kleines Stück der Kontrolle meines Computers mit meinen Daten drauf abzugeben, um eine Kommunikation zu ermöglichen, weil es entgegen deiner Behauptung nicht notwendig ist.
Okay, da wir pünktlich schließen müssen, weil der Andi eine Direktconnection nach Bagdad irgendwie an den Start bringen will, man rechnet am CCC immer mit 9, ich denke, in den letzten Statement ist es eindeutig klar geworden, die Frage ist, ob wir uns als kleiner Gott auf unsere Maschine weiterhin führen können, ob er oder ein ganz großer Bruder oder Schwester entscheidet, was wir dürfen in der gewissen Kommunikation und diese Kommunikation regelt. Und ich denke, das ist durchaus eine politische Entscheidung, die wir auch treffen müssen und diskutieren müssen. Und ich denke, der Kollege ist noch da, in kleineren Runde vielleicht technische Aspekte zu machen. Ansonsten danke ich euch herzlich für die Aufmerksamkeit. Applaus